Hallo und herzlich willkommen zu unserem Serienkochkurs, heute mit dem Thema, wenn Männer kochen. Wir werden heute ein paar interessante Rezepte haben und ich freue mich schon drauf. Es ist natürlich wunderschön, wenn ihr auch uns hier besuchen kommt bei den Kochkursen, wenn sie stattfinden, denn anschließend haben wir auch eine Verkostung und dann kann jeder, der hier anwesend ist, auch die Sachen selber probieren. Wir werden anfangen und Thomas wird den Anfang machen und uns ein leckeres Gericht vorstellen. Guten Morgen, Thomas.
Schönen guten Morgen. Hallo zusammen.
Morgen. Was wirst du heute Leckeres für uns zubereiten?
Ja, leider habe ich meine Tiefkühlpizza nicht da, denn das ist eigentlich die Art, wie Männer immer kochen.
Ja, schade.
nein, wir wollen heute ein bisschen kreativer sein und ich habe mir überlegt, was kochen denn die Männer gerne? Und habe mir dann gedacht, früher, ich meine, bevor ich überhaupt noch irgendwas von gesunder Kost wusste, gab es immer so leckeren Hackbraten. Dann habe ich gedacht, gibt es die auch in veganer Version? Ja, es gibt es.
Der auch so ähnlich schmeckt, ja.
So ähnlich schmeckt, so ist es. Es ist ja immer gut, wenn man Fleischersatz hat, wenn man die Ernährung umstellt. Und insofern habe ich mir dann überlegt, einen Linsenbraten zu machen. Ja, genau, da schmatzte schon. Wunderbar, so muss es sein. Daher werden wir jetzt anfangen, dieses Rezept vorzubereiten. Ich habe jetzt schon mal einige Sachen hier an sich vorbereitet.
Okay.
Und zwar ist es so, Linsenbraten, wie es ja schon heißt, Linsen. Ja, es gibt ja mehrere Arten von Linsen. Es gibt dünne Linsen, es gibt dickere Linsen.
Verschiedene Farben auch.
Verschiedene Farben, ja. Und das Beste ist, dass man einfach die herkömmlichen Linsen nimmt. Ich habe jetzt hier so die mitteldicken genommen. Also nicht die kleinen dünnen, ja, sondern schon ein bisschen die dickeren, die man im Prinzip so zubereitet, wie es auf der Verpackung draufsteht. Da muss man natürlich jetzt drauf achten, wenn man Linsen kocht, dann sollte man von der Menge her achten. Also eine Tasse Linsen ergeben etwa 2 Tassen nach dem Kochen. Ja, da muss man aufpassen. Deswegen, ich mache das jetzt hier mal nur zur Vorbereitung. Die fertige Version zeige ich nachher. Aber nur mal, dass man das jetzt auch mal sieht, wie man es vorbereitet.
Sind das geschälte oder ungeschälte Linsen?
Das sind jetzt die ungeschälten Linsen. Aber ist auch nicht schlimm, weil man soll ja auch ein bisschen was kauen.
Ist das der einzige Vorteil?
Nicht unbedingt, es hat ja auch was im Prinzip mit der Verdauung auch ein Stück weit zu tun. Okay. Linsen allgemein sind sowieso gut für Magen und den Rest. Deswegen ist eigentlich egal, ob man es jetzt mit oder ohne Schale nimmt. Wichtig ist nur, dass wenn man es kocht, immer wieder mal probiert, ja, ob es zu hart ist noch oder ob es weich genug ist. Also ist halt die Frage der Konsistenz immer. Ich mache es immer nur so, dass es noch ein bisschen hart ist, so leicht bissfest. Dann bekommt es nachher, wenn es dann nämlich in den Ofen geschoben wird, nochmal so einen richtig crunchigen Geschmack.
Ich hatte gelesen, dass auch in der Schale noch Nährstoffe und andere Sachen drin
Zudem,
sind.
Zudem, so ist es.
Die bleiben auch beim Kochen oder Backen oder was auch immer dann noch halten. Ne?
Wenn man es eigentlich auch dann in der Auflaufform tut ja, und dann brät, dann sieht man am Rand wie so eine Art Folie drumherum. Das sieht dann ganz komisch aus, auch ähnlich wie beim Mais.
Okay.
Dass man, wenn man es zubereitet hat, man am Rand hat man so wie so eine Art dünne Folienschicht, sieht es aus.
Stärke oder
genau, aber das ist dann letzten Endes von den Linsen selbst, das dann entsteht. Okay, okay. Ja, aber das kann man essen. Das ist nicht Folie, das sind tatsächlich die Linsen.
Interessant.
Jetzt habe ich das mal hier von der Menge so vorbereitet, dass es jetzt etwa eine halbe Tasse ist. Ja. Etwa die Menge Wasser hinzu, dass man es so aufkochen kann, dass es am Schluss, wenn es bissfest ist, nicht zu trocken gekocht wird. Ja?
Ist es dann auch wie beim Reis, dass man da irgendwie 2 Teile Wasser, 1 Teil Linsen nimmt?
Kann man machen. Die Frage ist halt nur beim Kochen selbst. Ich mache das meistens so, eine Tasse Linsen, etwa 1,5 Tassen Wasser.
1,5, okay.
Bis 2, weil das Kochen ist ja dann so, dass Restwasser ja ausgesiebt wird. Ja, das wird ja nicht behalten, sondern wenn es ein bisschen Wasser drin ist, kann ja noch weiter kochen. Wenn das Wasser dann fehlt, dann fängt es unten an zu kleben und an zu brennen. Das wäre dann nicht so gut. Lieber ein bisschen mehr Wasser, dann kann man den Rest rausschütten. So ist es nur wichtig, dass man die Konsistenz dann erreicht, ja, und dass es nicht irgendwie anbrät unten am Topfboden. So, wenn es jetzt hier so vorbereitet ist, dann kommen jetzt die Zutaten hinzu, die da wären: Walnüsse. Zwiebeln, Brotscheiben, eine Kartoffel.
Was für Brot?
Im Prinzip ganz normales Brot. Ich habe das hier schon vorbereitet. Das ist nämlich einfach so ein bisschen klein gehacktes Brot.
Okay. Ja? Also nicht getrocknet oder so?
Muss nicht unbedingt getrocknet sein, kann man natürlich auch machen. Aber ich finde es, wenn es jetzt so 2 Tage lang etwa noch steht, ja, nach dem Einkauf, kleinhackseln.
Gibt es vielleicht Brotsorten, die dafür weniger geeignet sind? So das
kein
Vollkornbrot,
Weißmehlbrot würde ich jetzt nicht unbedingt
empfehlen. Weißmehl dann nicht.
Okay. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Deswegen habe ich jetzt hier so, es gibt so eine Art Bauernschmausbrot, ja, so mit dunklem Korn. Ja. Mhm. Das eignet sich ganz gut. Das nennt sich auch so Feschperbrot.
Okay.
Ja. Gibt's auch beim Bäcker schon fertig, auch abgepackt, auch schon zerhackselt letzten Endes. Mhm. Aber ich habe das dann immer so, dass ich es lieber noch ein bisschen kleiner mache. Dann mischt man das ja alles zusammen. Mhm. Ja. Also wie jetzt in dem Fall habe ich jetzt hier die das Brot, dann kommen hier noch die Walnüsse hinzu.
Ah, die dann auch gemahlen.
Richtig, schön klein gemahlen, ja, dass sie so aussehen. Die Zwiebeln, auch klein
gehackt. Ich weiß gar nicht, die gibt es bestimmt auch gemahlen zu kaufen, oder?
Gibt es bestimmt.
Oder ist es, würdest du empfehlen, das dann selber zu machen?
Es ist, glaube ich, immer besser, wenn man das Essen selbst zubereitet. Das heißt auch die ganzen
Malen selber machen.
Zutaten wirklich, man arbeitet sich ja hinein. Ja, wenn es so schnell geht, dann hat man so ein bisschen, sag ich mal, so ein bisschen die Hingabe verloren zum Essen. Ja. Sie gehen ja zum Glück nicht mehr auf die Jagd und müssen irgendwelche Rehe erlegen, sondern wir haben...
Dafür braucht man Hingabe.
Genau. So, dann habe ich hier noch Sojapulver für die Bindung. Mhm. Ja. Etwas Tellofein, nicht Tellofix. Ja, das ist im Prinzip sowas wie Gemüsebrühe.
Ah, okay.
Nur ohne Konservierungsstoffe, ohne extra Geschmacksverstärker und so weiter. Mhm. Salz, allerdings jetzt beim Salz verwende ich meistens kein normales Salz, sondern ich nehme entweder Himalaya-Salz oder beim Salz muss man sowieso aufpassen. Wenn man Salz hat und es ist weiß, dann ist es eigentlich das schmutzige Salz. Das reine Salz, das saubere Salz, hat entweder so eine leicht rosa Farbe oder es ist gräulich. Ja, das ist eigentlich gesunder Salz.
Bei dem Himalaya-Salz allgemein oder jetzt beim...
Allgemein. Also das ist jetzt im Prinzip typisch Himalaya-Salz, der so einen rosa Stich hat. Mhm. Aber letzten Endes ist der gefärbte Salz ist eigentlich wesentlich gesünder, weil es nicht noch behandelt ist und nicht noch raffiniert ist. Und
Das trifft dann aber auf Meersalz nicht zu, oder?
Nein, Meersalz hat wieder so einen ganz komischen Eigengeschmack. Das kann man auch benutzen zwar, aber... Also mein Favorit ist mittlerweile wirklich Himalaya-Salz. Hat auch nochmal so einen kräftigen Geschmack.
Bergsalz.
Richtig, genau. Was jetzt noch fehlt, ist Sojamilch.
Mhm.
Und frischen Salbei.
Sojamilch ist ganz interessant, da habe ich jetzt... Oh, das riecht sehr lecker.
Frischen Salbei.
Habe ich jetzt erst gelesen, Sojamilch wurde das erste Mal so im Jahr 25 bis 200... hat man irgendwie, also es gibt so eine alte Steintafel aus China, wo man so ein Bild drauf gefunden hat und da wurde das erste Mal Sojamilch erwähnt.
Ah ja.
So im chinesischen-asiatischen Raum.
Naja, von daher kommt ja auch die Sojamilch.
Genau.
So, dann brauche ich noch meinen Mörser und dann habe ich noch Kräutersalz. Für den Fall zum Nachwürzen, Thymian, brauche ich nachher. So, wenn man jetzt die Linsen soweit gekocht hat, dann fängt man im Prinzip an, alles reinzuwerfen. Ja? Also einmal hier das Brot. So. Dann die Walnüsse. Von der Menge her habe ich das so gemacht, jetzt in der Vorbereitung hier, dass ich etwa 2 Scheiben Brot zerkleinert habe, eine halbe Tasse vom Walnuss. Ja? Dann habe ich hier eine Zwiebel, letzten Endes reicht es, wenn man da wirklich so 2-mal reingreift oder 3-mal, den Rest brauche ich nachher noch.
Mm.
So, dann Knoblauch.
Mm.
Muss rein, oder? Das ist das Beste überhaupt. Auch da kann man wirklich nach Belieben Zwiebel oder Knoblauch einfach reintun, je nachdem, welchen Geschmack halt bevorzugt. Ja? So, jetzt habe ich diese Geschichten hier drin. Als nächstes, was dann hinein müsste, wäre jetzt die Kartoffel, roh. Ja, das hat eigentlich den Vorteil, dass es gleichermaßen mit dem Sojamehl und dem Sojamilch bindet. Ja, vor allem dann beim Backen. Und deswegen nehme ich dann auch so einen kleinen Reibeisen hier, die feine Seite nehmen und dann kann ich den hier so richtig rein... Hoxeln.
So. Vielleicht noch was ganz Interessantes zum Knoblauch. Ich habe heute Morgen da auch nochmal kurz gelesen, China hat zwischen 2004 und 2007 ich glaube, es waren 12.000 Tonnen Knoblauch verbraucht oder produziert. Das ist total krass, weil der nächste und in der Liste wäre dann Indien mit 600.000 und die haben 12 Millionen Tonnen
haben die. Das liegt jetzt aber nicht am Smog.
Nee. Gut. In China wird sowieso sehr, sehr viel Knoblauch für die Speisen verwendet. Ich war jetzt gerade letzte Woche dort und auch fast in jedem Essen war irgendwo Knoblauch mit dabei. Entweder roh oder gekocht, gebacken, in allen möglichen Formen. Es gab sogar eins, da war die ganze Knoblauchknolle ganz schwarz. Ich weiß nicht genau, was sie damit gemacht haben. Und das hat man dann einfach so gegessen.
Lecker. Ja.
So. Da riecht man dann aber auch dann.
Also eigentlich reicht jetzt eine etwas kleinere Kartoffel. Ich habe jetzt hier etwa die Hälfte genommen. So. Das haben wir drin. Dann haben wir das Sojamilch. Da habe ich etwa eine kleine Tasse hier drin. Kommt auch hier mit rein. Wenn jetzt ein bisschen was fehlt, dann kann man es immer noch nachschütten. Mhm. Dann zum Binden Sojamehl. Ja. Da auch jetzt je nachdem, jetzt für eine größere Form, hier hätte ich jetzt etwa einen Teelöffel circa. Das bindet recht gut eigentlich, wenn man vor allem Sojamilch dann noch mit reintut. Mhm. Man kann es auch beim Mischen, wenn man merkt, es ist zu locker, es muss ja richtig breich werden, ja, das muss ein richtiger Klumpen geben. Wenn man merkt, es hält noch nicht so richtig zusammen, ruhig ein bisschen nachschütten, das sieht man an der Konsistenz, ob das passt. Dann natürlich jetzt hier Himalaya-Salz, dann nehme ich eine gute Prise oder am besten zwei. Schadet nicht. Und natürlich auch ein bisschen zum Nachwürzen kann man jetzt hier noch ein bisschen Gemüsebrühe nehmen.
Wo kann man diese unbehandelte Gemüsebrühe jetzt bekommen?
Also eigentlich in den ganzen Bioläden. Mhm. Ich habe es jetzt zum Beispiel von Hila oder gibt es sicherlich auch bei Vollwert wertvoll in dem Laden. Mhm. Also hauptsächlich in Bioläden findet man sowas. Okay. Da muss man jetzt natürlich aufpassen von der Intensität des Geschmacks mit dem Salbei. Mhm. Das ist jetzt frisch gepflückter Salbei, also letztes Jahr frisch gepflückt. und zwar aus Kroatien. Oh. Und zwar direkt am Meer. Und da sollte man wirklich nicht zu viel nehmen. Denn wenn man das dann jetzt hier zerstößt, merkt man schon sofort, es hat einen unglaublich, unglaublich starken Geschmack. Mhm. Ja. Also wenn ich das jetzt hier schon hier zerbröse, dann merkt man schon gleich, wie hier der Geruch aufsteigt.
Ja, ich rieche schon ein bisschen.
Und sollte man, wie gesagt, nicht zu viel nehmen, jetzt warum nimmt man ausgerechnet Salbei und nicht irgendwelche andere Kräuter? Wenn man jetzt hier so salzige Kräuter hat, dann braucht es noch was anderes, weil sonst wird es zu salzig. Mhm. Ja, und wenn man dann noch Soße dazu nimmt und noch Beilagen, die zu salzig sind, dann fehlt irgendwas vom blumigen Geschmack her. Und dabei ist Salbei einfach, muss ich sagen, das Beste, was es gibt. Mhm. Ja? Deswegen nicht zu viel, etwa maximal ein Teelöffel für eine Tasse Linsen. Ja, maximal ein Teelöffel. Zu viel wird dann richtig intensiv. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal so... Riecht man es? So leicht? Also es ist intensiv, ja. Also wenn man das dann zerbröselt, das wird richtig intensiv. So, wenn man jetzt diese Zutaten drin hat.
Es gibt dann aber nicht so ein bisschen einen Bonbon-Geschmack oder so.
Zum Glück nicht. Ja, wenn man zu viel reintut, definitiv. Dann schon. Dann ja. Okay, jetzt die Hände nehmen und dann schön zerdrücken und zermanschen. Ja, das muss dann richtig durchgeknetet werden. Wenn man merkt, es wird jetzt hier noch, so wie jetzt hier zum Beispiel, wird nicht richtig fest, dann kippt man einfach noch mal ein bisschen, kannst du mir ein bisschen nachkippen, von dem Sojamehl, genau. Noch mal richtig gut rein. Toll, gut, erstmal. So, vielleicht noch die restlichen Brotkrumen. Mhm. Kann dann aber auch noch, wenn man möchte, mit Kartoffeln noch mit rein. Und dann knetet man das so etwa 5 Minuten durch, circa. Ja, und merkt dann so langsam. Genau, richtig. Und dann merkt man auch, wie es jetzt langsam fester wird, sieht man? Ja, es zerbröselt jetzt nicht mehr so stark wie vorhin. Ja, deswegen sollte man dann richtig gut durchkneten. Mhm.
So. Sollte man dann wahrscheinlich auch nicht allzu viel Flüssigkeit nehmen, sonst wird es dann
noch ganz genau. Weich. Deswegen kann man immer noch mit dem Sojamehl noch ausgleichen. Ja? Mhm. Oder mit, eben auch mit der Kartoffel, ja, die man dann reinreibt. Ah, die Pflanze ein bisschen weg.
Ich kann das mal hier wegstellen.
Oh, herbe. Ja? Also man merkt, und wenn es dann richtig schön fest ist, dann kann man nicht nur in der Auflaufform tun, sondern man kann dann auch Burgerform machen oder Bällchen. Ja? Und die dann anbraten. Das geht genauso. Ja? Das wäre jetzt zumindest mal so von der Vorbereitung her. Wenn es dann fertig ist, ich wasche mir bestimmt meine Hände. Haha, schön warm. So, wenn es dann fertig ist und es gut durchgeknetet ist und schön fest geworden ist, dann sieht das Ganze nämlich so aus. Ja? Nicht zu vergessen, man nimmt, wenn man eine Auflaufform hat, sollte man Backpapier drunter legen, dass gerade beim Backen das dann leichter herausgeht. Oder man schmiert es ein bisschen mit Kokosfett ein und Brotkrumen, also Brotsamen, und dann kann es dann auch so rausklopfen, wie beim Kuchenbacken eben.
Wie viele Tassen Linsen
hast du dafür verwendet? Das sind jetzt 2 Tassen Linsen. Ungekocht, das heißt 4 Tasten am Ende, ergibt etwa so eine Auflaufform. Die Rezepte gibt es ja dann zum Runterladen. Das ist praktisch auf so eine Auflaufform jetzt ausgerichtet. Ja? Das reicht für etwa 10 Personen. 10 Personen etwa. Ja? Also für jeden wird hier sicherlich was dabei sein.
So. Je nachdem, wie hungrig sie sind.
Ganz genau. Das müsst ihr jetzt in den Ofen für etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde. Man sieht es ja auch, wenn es oben schön bräunlich geworden ist. Dann schiebt man das, ich würde bei 200 Grad loslegen.
So. Also das war jetzt noch nicht gebacken. Das war jetzt noch nicht im Ofen.
Deswegen ist es so, so sieht es dann im Endeffekt aus. Ja? Normalerweise lässt man es noch ein bisschen stehen, damit es noch ein bisschen schön fest wird. Denn umso feuchter es ist, desto mehr zerfällt es dann. Also ruhig noch ein bisschen stehen lassen und dann bekommt es nochmal eine richtig feste Konsistenz. So, das war das eine. Ging relativ schnell, ne?
Ja. Ja? Das war schon ganz gut.
Das ist ein richtiger Männerbraten hier.
Das Einzige, was man da noch hinkriegen muss, ist geduldig abzuwarten, bis der Ofen dann, bis es im Ofen durch ist.
Ja, das auch. Das auch. So, jetzt habe ich mir überlegt dazu, jeder kennt ja ein bisschen, also Mais, Polenta, oder? Jeder schon mal gegessen? Gut. Ich mache jetzt ein bisschen eine andere Version von Polenta. Nämlich.
Ja, da bin ich mal gespannt.
Zwar schon Polenta. Allerdings so, dass es jetzt noch Zutaten bekommt. Als ich es damals gemacht hatte, als ich meine Frau kennengelernt hatte, hat sie, als sie es zum ersten Mal sah, hat sie gesagt, das sieht ja aus wie Gehirn.
Sieht es dann grau aus?
Zum Glück nicht. Aber das Tolle dabei ist, dass einfach diese Art von Variation mit Mais zu arbeiten eigentlich sehr vielseitig ist. Denn Mais ist ja im Prinzip letzten Endes nur der Grundstoff. Man kann da jetzt sehr viel dran mit arbeiten. Nämlich zum einen, in diesem Fall, wie ich es jetzt mache, mit Oliven und Zwiebeln. Ja? Normalerweise ist es ja so, dass die Zubereitung von Mais ja immer auf der Verpackung schon draufsteht. Ja? Es gibt ja die Mengeangaben bei 1 Kilo Mais, 1 Liter Wasser. Nee, Entschuldigung, 4 Liter Wasser auf 1 Kilo Mais. Ja? Da hat man also auch so etwas, so eine Auflaufform wie jetzt gerade eben. Wir wollen den Mais genauso zubereiten, allerdings habe ich es jetzt auch in einer kleineren Version bei 250 Gramm, ich habe ja das andere schon vorbereitet, wo wir dann den Mais mit reintun, also die, wo haben wir es denn? Hier. Mais gibt es ja überall zu kaufen, ja, fast in jedem Laden. Ja. Nun muss man auch da schauen, dass es ein natürlicher Mais ist, kein genetisch hergestellter oder sonst mit irgendwelchen Zusatzstoffen, sondern wirklich reiner Mais. Ganz, ganz wichtig. So, wenn man Mais zubereitet, dann achtet man ja immer darauf, dass das Wasser lauwarm ist. Es sollte nicht kochen und es darf auch nicht zu kalt sein. Denn das Interessante ist beim Mais, wenn das Wasser zu kalt ist, klumpt der. Der klumpt enorm. Und ich kann rühren, wie ich will, es gibt immer so komische Klumpen drin. Wenn es zu warm ist, ja, dann habe ich am Ende nicht diese Festigkeit. Das, also man muss schon irgendwie so ein bisschen einen Mittelweg finden. Also wenn es langsam anfängt zu...
Gibt es da eine bestimmte Temperatur, so Pi mal Daumen, wo man sagen kann?
Also ich sage so langsam, sobald die ersten Blubberchen zu sehen sind, so wenn es langsam wärmer wird, dann fange ich an reinzuschütten und schnell umzurühren. Ja? Weil dann merkt man schon beim Rühren, es wird immer fester und fester und fester. Und dann merkt man wirklich, dass man eigentlich die Konsistenz erreicht hat, die man braucht. Okay. So, was man dann vorbereitet, ist dann einfach eine Zwiebel. In dem Fall habe ich bei, sage ich jetzt mal, bei so einer Kilotüte zwei ganze Zwiebeln und etwa 400 bis 500 Gramm Oliven. Man kann jetzt grüne Oliven nehmen, schwarze Oliven nehmen, am besten mit Stein. Die schmecken dann nochmal anders von der Intensität her. Hat natürlich die Arbeit mit dem Entkernen, aber sie schmecken einfach anders. Mhm. Ja. Und wenn man das hat, man kann auch gerne noch Knoblauch mit reintun, wenn man möchte. Das hängt jetzt alles vom Geschmack ab. Mhm. Wichtig ist Thymian. Vom Geschmack her. Ich habe jetzt mal früher auch andere Versionen probiert. Ich muss ehrlich sagen, Thymian hat am besten geschmeckt mit dieser Kombination jetzt. Ja? Also man sieht jetzt hier schon, sieht man hier schon leicht den Rauch hochsteigen? So, das ist jetzt eigentlich perfekt, lauwarm. Und jetzt fange ich an, hier richtig langsam einzustreuen und gleichzeitig schnell zu rühren, dass es A, keine Klumpen gibt. Ja? Nein, ganz normaler Mais. Ganz normaler Mais.
Maismehl.
Maismehl. Maisgrieß, Maismehl. So.
Gibt es einen Unterschied zwischen Maisgrieß und Maismehl? Und Grieß ist ein bisschen körniger.
So.
Also für die Aufnahme nochmal, Mehl ist ganz fein und der Grieß ist
ein bisschen körniger.
Bisschen grober.
Genau. Ich fürchte fast, das war jetzt ein bisschen zu viel Wasser.
Dann brauchen wir noch ein bisschen Maismehl.
Brauchen wir nicht.
Maisgrieß.
So, jetzt wenn es noch ein bisschen zu viel Wasser drin ist, einfach rühren, weil auch durch das Erhitzen verdampft ja auch das Wasser und der Mais reagiert ja auch erst letzten Endes ab einer gewissen Temperatur, ja, dass es dann auch anfängt zu binden. Mhm. Ja. Deswegen ruhig kochen lassen. Und wenn man merkt, es wird jetzt langsam fester und fester und fester, dann fängt man erst an, Oliven, Thymian,
Zwiebeln,
Knoblauch dann nach und nach mit reinzuschütten. Hm. Ja? Brauchen wir noch ein bisschen? Kein Problem. Dann kann ich nur ganz kurz zeigen, während das jetzt noch heiß wird, die Konsistenz am Ende, wenn ich das dann so in eine Auflaufform tue, aufpassen, dass ich vorher, ich nehme immer Gefrierbeutel, schneide die auf, Und lege die dann praktisch so drüber, dass sie wie bei Packpapier schön ausgelegt ist. Mhm. Ja? Ah ja, jetzt blubbert schon. Ja, man merkt, man hat ein bisschen zu viel Wasser jetzt drin. Ist aber nicht schlimm, das kann man ein bisschen abschütten. So.
Soll ich ein bisschen weiter rühren?
Gerne, danke. So, dann bekommt es etwa so diese Konsistenz hier. Ja, man sieht jetzt auch hier schön Oliven drin, Zwiebeln drin, Thymian ist drin und auch eben der Knoblauch. Und man füllt es dann in so eine Auflaufform. Okay? Lässt es über Nacht abkühlen, dass es dann richtig schön fest wird. Mhm. Der Trick an der Sache ist dann, im Nachhinein, dass man, wie schaut es aus?
Na, ist ein bisschen besser.
So langsam, genau. So wird man langsam besser. Dass dann am Ende ich eine Backform vorbereite, wo ich sie dann in Stücke schneide. Ja, und jetzt Achtung.
Wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt, um die Zutaten beizumischen?
Oh ja, perfekt. Wunderbar. Also, wir haben gesagt Oliven. Mhm. Zwiebel. Wobei, man sollte die eigentlich auch vorher andünsten. Ja, kann man auch machen. Dass man Zwiebel, Oliven und so weiter in der Pfanne kurz andünstet. Kann man genauso machen. Hat nochmal so einen richtigen Aroma. Dann vor allem, wenn man dann halt noch mit Thymian mit beimischt. Ja? Also entweder direkt rein oder, was eigentlich auch empfehlenswert wäre, kurz anzudünsten in der Pfanne. Ja? Mhm. Also Zwiebel, Knoblauch, Thymian mit Kokosfett, Olivenöl, je nachdem, anbraten, andünsten.
Mhm. Ja? Weitere Gewürze oder sowas sind da nicht notwendig? Nein. Salz, sonst Nein. irgendwas?
Salz, wenn zum Nachwürzen, klar, aber mehr nicht. Wenn, dann würde ich Kräutersalz empfehlen. In dem Fall, oder auch, wenn man möchte, Himalaya-Salz. Genau, und dann gucken, dass es so diese typische Konsistenz hat. Jetzt nicht, dass du übernimmst schnell, nicht, dass es dich noch... Ja, also jeder, der Polenta gekocht hat, weiß, wie die Konsistenz am Ende sein muss. Mhm. Ja?
So sehr breiig, sehr dick.
Richtig. Und dann langsam, es wird ja immer fester und schwerer. Und wenn es dann wirklich so mühselig geworden ist, dann nimmt man diese Auflaufform, legt sie vorher natürlich mit dieser Folie aus, streicht es schön glatt und lässt es dann über Nacht stehen. Jawohl, blubbert schon. Ja? Also dann sieht man hier schon die flüssige Form, was man dann hier eben in fester Form hat. Jetzt, wenn man es am nächsten Tag nimmt und jetzt in Scheiben schneidet, ich habe es jetzt ein bisschen dicker gemacht, kann man veganen Käse obendrauf legen. Entweder zerreibt man ihn und streut drüber, oder man kann sie jetzt auch wie hier so in Scheibchen noch so drüber legen. Ja?
Was ist das für veganer Käse?
Das ist veganer Käse.
Weil ich glaube, da gibt es ja auch unterschiedliche Varianten.
Die gibt es zwar, aber die liegen wahrscheinlich mehr so in den Geschmackssorten.
Okay, also nicht in der Herstellung.
Nicht unbedingt in der Herstellung.
Dann wenn ist wahrscheinlich die Grundzutat hier genauso Kartoffelstärke, Kokos.
So ist es. So ist es. Ja. Also habe ich jetzt auch hier von Vollwert Wertvoll bestellt. Da gibt es ja im Prinzip alles, was man dazu braucht. Und wenn man das jetzt so drauflegt oder wie gesagt streuselt, dann schiebt man es in den Ofen. Für etwa 10, 15 Minuten, man merkt es ja dann auch, wie es schön bräunlich wird da oben.
Und der schmilzt dann auch so wie der übliche, der normale Käse? Nicht ganz?
Kommt auf die Sorte an, aber eigentlich nicht wirklich. Also es wird natürlich schon ein bisschen weich und plustet sich so ein bisschen auf, aber es ist jetzt nicht einer, der so zerschmelzt, wie so ein typischer Käse. Ja, sieht
wahrscheinlich auch nicht so Fäden.
Genau, genau.
Aber geschmacklich?
Geschmacklich, da kann man natürlich auch jetzt variabel sein und sagen, okay, wenn mir jetzt noch ein bisschen Würze fehlt, kann ich ja immer noch ein bisschen was drauf tun. Die einen mögen es ein bisschen kräftiger, kann man ein bisschen Curry drauf streuen oder je nachdem. Ja, die Geschmäcker sind verschieden. Ja, ich würde jetzt nicht übertreiben, weil ich habe ja sowieso schon Thymian drin, ich habe Zwiebeln drin, ich habe Knoblauch drin. Oliven haben ja eh schon salziges.
Ich glaube, den Knoblauch haben wir diesmal nicht reingemacht.
Oh, stimmt. Der muss ja auch noch mit rein. dürfen wir nicht vergessen. Und insofern hat man dann auch eine... Ah, jetzt ist perfekt, ne? So müsste es dann sein hier. Ja? Aber wie gesagt, ich empfehle, dass man diese extra Zutaten, Oliven, Zwiebel, andünstet und dann mit reinmischt. Ja? So, und wenn man das jetzt hier so fertig hat, dann schiebt man es nochmal für etwa 10, auch bei 200, so etwa 10, 15, maximal 20 Minuten. Man sieht es ja dann,
wenn der Käse dann oben braun wird.
Richtig. Der Punkt ist jetzt hier, ich habe sie relativ dick geschnitten. Ja, man kann es jetzt hier sehen, relativ dick. Ja, man kann sie noch dünner schneiden. Ja. Und wenn man sie noch dünner schneidet, ist es natürlich schneller fertig.
Werden jetzt, sie dann auch ein bisschen knuspriger?
So ist es. Ja. Kann es als Beilage verwenden, man kann es auch als Hauptgericht machen. Das ist jedem frei nach Belieben. Vor allem, wenn dann nachher noch die Soße gemacht wird. Also, ihr dürft euch nachher auf was freuen. Ja. So, das war's dann eigentlich auch schon. Dann haben wir jetzt hier einmal den Linsenbraten. Und hier die Polenta mit Oliven, Zwiebeln. Du sagtest gerade
was von einer Soße. Was für eine Soße?
Ja, das macht dann der Matthias. Darauf sind wir schon sehr gespannt.
Klar. Dann
die muss ja auch dazu passen. Das schneidet das man praktisch, wenn es über Nacht abkühlt, ja, kann man es dann richtig schön fein schneiden. Deswegen besser, weil es braucht wirklich eine lange Zeit, bis es abkühlt. Das ist sehr, sehr wichtig.
Aber es kann auch normal an der Zimmertemperatur abkühlen. Man muss es nicht in den Kühlschrank stellen oder ist es
sowieso besser? Nicht nach dem Kochen in den Kühlschrank stellen, ganz wichtig, sondern erstmal so abkühlen lassen für 2 Stunden etwa. Es braucht wirklich eine lange Zeit, bis das abkühlt. Und dann in den Kühlschrank stellen über Nacht. Der Trick an der Sache ist, umso mehr es abkühlt, desto fester wird es und desto feiner kann ich schneiden.
Darf ich es rübergeben,
ja? Ich mache schon, danke. Okay. So, dann haben wir nochmal eins. Desto dünner kann ich schneiden, ja. Wenn ich sie jetzt natürlich nicht so lange abkühlen lasse, dann habe ich auch wirklich eine sehr schwache Konsistenz. Ja, und das zerfällt mir förmlich. Also es muss schon richtig was aushalten. Ja, wenn es mir dann schon in der Hand so zerfällt wie jetzt hier, wird schwierig beim Schneiden. Ja, deswegen ruhig ein bisschen länger, also was die Vorbereitungszeit, lieber einen Tag vorher machen. Ja, gut gucken, dass es schon bei der Zubereitung gut fest wird. Ja, und dann habe ich wirklich eine tolle Konsistenz, damit ich es auch schön schneiden kann.
Ja, bin ich mal gespannt, wie das schmeckt.
Ich auch. Gut, das war's bis hierher.
Schön, vielen Dank, Thomas. Hallo, Thomas.
Hallo, Bogdan.
Bin schon gespannt. Was möchtest du uns heute zubereiten?
Danke sehr. Ich mache eine, keine typisch griechische Suppe, aber typisch griechische Zutaten.
Ich nehme an, die Töpfe brauchst du jetzt, richtig?
Ja. Die sind ja leer.
Okay. Da kann ich nichts dafür.
Die machen wir voll.
Genau.
Also wir machen eine Mandel, Oliven, Safransuppe.
Ah, das hört sich sehr mediterran an.
Ziemlich. Weil ich habe mich auch vorbereitet auf die Fragen. Das ist eigentlich typisch griechisch, ja? Mandel, ja. Mandelbäume, ja. Griechenland gleich, ja. Mandelbäume, Oliven sowieso, Olivenöl, ja. Und Safran, was man vielleicht nicht weiß. Eine der besten Safransorten wird auch in Nordgriechenland angebaut.
Kannst du ein bisschen was zu Safran sagen? Ich weiß nicht, ob jeder sich was darunter vorstellen kann.
Ja, ich habe vorhin was gesagt, aber es war nicht so, so positiv. Also Safran ist gut für die Verdauung.
Okay.
Ja? Das ist schon mal eine positive.
Was ist das denn genau?
Und das andere ist so halb negativ, halb positiv. Das heißt, wenn man zu viel nimmt, dann bekommt man einen Lachanfall. Und es kann bis zum Tod führen, ja, wenn man wirklich zu viel nimmt. Also wenn man das jetzt... Man nimmt jetzt ein paar
Fäden. Also alles aber in Maßen, ja.
Alles in, aber in richtig. Also das wäre jetzt zu übertrieben, ja.
Es gibt viele Lebensmittel, die, wenn man die in geringen Mengen gut sind, zum Beispiel auch Rucola, wenn man das mehr als, ich weiß nicht wie viel, es war 400 Gramm oder sowas am Tag zu sich nimmt, dann kann das auch leicht giftig wirken. Aber normalerweise ist keiner so viel.
Ja, also da muss man wirklich viel. Also in Griechenland nimmt man wirklich Safran. Auch bei Frauen, ja, die monatlichen Beschwerden, ja, tut man in Milch und das lindert diese Schmerzen.
Also Safran ist der Stempel einer Blume. Diese Blume ist, soweit ich weiß...
Ach so, das ist eine Krokusblüte.
Genau, ja, von der Blüte.
Das heißt auch so auf Griechisch, Krokus. Und das ist, ich habe einen Freund, der das anbaut, ziemlich, es ist... Sogar beim Zuschauen ist es anstrengend.
Ja.
Die knien und ziehen dann die Fäden.
Jeden einzelnen Faden. Ja.
Und davon dann ein Kilo zu produzieren ist
kein etwas aufwendig, nehme ich an.
Ja. Deswegen stirbt auch niemand eigentlich jetzt, wenn er zu viel Safran nimmt,
und weil ich nehme an, deswegen,
so viel bekommt. Ja.
Deswegen ist es auch etwas teurer.
Es ist bis zu Preise bis zu 14, 16 Euro pro Gramm habe ich da mal. Es gibt natürlich, man muss auch aufpassen, es gibt gefärbte Safranfäden, die kommen aus China.
Wie wird sowas
Hast du gefärbt? Uns was mitgebracht aus China?
Nein, habe ich nicht. Ich bleibe bei den
Originalen. Ich weiß nicht, mit was die das färben, auf jeden Fall ist es dann...
Ich habe gelesen, es wäre Kurkuma.
Kurkuma ist Safran für Arme, sagt man, ja. Aber Kurkuma ist die Gelbwurzel,
ja,
ist sehr, sehr gesund. Ja? Also es ist nichts Schlechtes.
Da gibt es anscheinend eine gute Methode, das rauszufinden, ob das, ob da eine Kurkuma beigemischt ist oder nicht. Das ist mit irgendeiner Lauge. Dann kann man das in die Lauge einlegen und wenn das Kurkuma drin ist, dann wird sich die Farbe ändern. Dann wird es leicht rötlich, bleibt es nicht gelb.
Aber das kenne ich jetzt nicht, da habe ich zu wenig gelesen drüber. Weil ich mich eigentlich nur um den Originalen jetzt befassen möchte. Und das ist jetzt Safran, sogar gepflückt von der Tante dieses Freundes.
Ah.
Ja, so sehen die Fäden aus.
Vielleicht kann man das mal ein bisschen
in die Kamera zeigen. Und man riecht das eigentlich, wenn man so ein bisschen so hinwedelt. Das riecht sehr intensiv. Das schmeckt man auch in der Suppe nachher. Ja?
Ja.
Ja, das ist sehr guter Safran. So, und hier habe ich natürlich alles vorbereitet, aber genau, wir fangen an mit, wir brauchen dazu Knoblauch.
Sehr gut.
Oliven, ein Bund Petersilie, Olivenöl natürlich und fein geriebene Mandeln. Ja? Und Gemüsebrühe habe ich auch da. Ich habe das jetzt vorbereitet, weil deswegen sind die Hände, wenn man Safran nimmt, sind die ganz gelb und rot.
Mm.
Und Petersilie ist ganz grün und das ist dann, die Hände sehen wirklich aus wie diese Suppe.
Okay. Haben dann schöne Farben.
Ja, das sind die Mandeln gerieben. Und ich nehme die Folie ab.
Hey, ich kann das nochmal.
Und weil der Koch Kurs oder Vorführung heißt, wenn Männer kochen. Und ich habe mal eine Männer-Einkaufsliste gesehen, ja. Und zwar, damit die Männer jetzt wissen, das ist Petersilie. Das wissen nicht alle. Und das ist Dill, aber der gehört nicht zu uns. Und diese Petersilie haben wir hier ganz fein
zerhackt.
Ja. So. Da braucht man nachher ein bisschen, um die Suppe noch so ein bisschen zu garnieren, aber ich vergesse es bestimmt.
Auch ein bisschen was fürs
Wenn
Auge.
Du mich dran erinnerst, wäre es nicht schlecht. Ja,
ich fürs versuch's.
Auge natürlich auch. Und das sind das. Mandeln. Also geschälte Mandeln.
Genau, man sieht
gerieben.
Da keine Schale da drin.
Ja, genau. Und das ist ein bisschen. Okay. Also, das ist eigentlich fein gemahlene, ganz normale, fein gemahlene Mandeln. Mhm. Und das ist Brot, das kommt zum Schluss. Und natürlich die Oliven. Die habe ich selbst entsteinen müssen gestern und geschnitten. Deswegen habe ich auch viel vorbereitet, weil hier steht zwar jetzt ungefähr Zubereitungszeit 25 Minuten. Kommt gar nicht hin mit dem, was ich jetzt gearbeitet habe. Also dann fangen wir an mit Knoblauch schälen und sehr fein hacken, haben wir gemacht. Knoblauch oder durchpressen. Für hier. Die es dann nicht mögen, mit Handschuhe zu arbeiten. Genau, Knoblauch. Wir brauchen eigentlich jetzt Knoblauch, Oliven und die Mandeln. Also die Sachen brauchen wir. Mhm. Den geben wir nachher dazu. Und das braten wir jetzt ein bisschen an. Ich habe mir jetzt aber überlegt, weil wir ja nicht nur vegan kochen, sondern auch vollwertig und gesund, ja, dass wir nicht mit Öl braten, sondern wie es mal Marcel hier auch vorgezeigt hat, mit Wasser braten.
Mit Wasser braten?
Ja, ein bisschen braten.
Klingt
und dann
ungewöhnlich.
Zum Schluss gibt man natürlich Olivenöl. Also in Griechenland geht nichts ohne Olivenöl. Gar nichts.
Und das ist ein griechisches Gericht ist?
Es ist kein griechisches Gericht.
Nein?
Das ist ja das Witzige dran. Ja. Es ist kein griechisches Gericht, aber ziemlich alles ist griechisch, was da drin ist.
Bis das auf ist ein das griechisches Brot. Gericht.
Ja. Die Zutaten, ja. Ich will ja ein bisschen Griechenland ein bisschen positiver darstellen, wie es jetzt gerade ist bei
ist
diversen, wie heißt die Presse?
In den Medien.
Ja, diese Klatschpresse, ja.
Klatschpresse.
Mhm. Dann habe ich gedacht, ich hoffe, ich schaffe das auch. Genau, das brauche ich hier. Also das braten wir jetzt ein bisschen an. Wenn ich ein bisschen Wasser hätte. Aber ich nehme hier aus der Brühe ein bisschen. Kein Problem.
Ja, vorhin hatten wir noch einen Messbecher damit Wasser.
Das ist okay. Das ist ja Wasser eigentlich.
So. Genau.
So.
Also einfach nur ein bisschen Wasser dazu geben, direkt in den Topf.
Natürlich schmeckt das anders, wenn man das gleich mit Olivenöl macht. Mhm. Keine Frage. Aber durch das Erhitzen entstehen ja diese Transfette, die bösen Fette.
Ja.
Die wollen wir nicht haben. Die sind nicht gut für die Gesundheit. Deswegen, und Marcel ist übrigens Koch, ja. Er ist spezialisiert auf vegane Rezepte. Und er hat auch gemeint, und es stimmt, dass wenn wir das Olivenöl nicht zu sehr erhitzen, dass es auch besser im Geschmack dann kommt. Mm.
Was heißt nicht zu sehr erhitzen? Wo ist da die Grenze?
Bei 130 Grad.
Bei 130 Grad.
Ja, aber aber auch nicht zu lang, wenn man das jetzt zu lang macht. Wobei Olivenöl ist eigentlich neben Kokosöl das idealste Öl praktisch auch zum Braten.
Zum Braten.
Ja. Aber Braten allgemein ist nicht so gut. Mhm. So, ach, hier, da haben wir einen Kochlöffel.
Das hängt dann wieder mit dieser Entstehung von den Transfetten zusammen.
Genau, die sind ja nicht. Ich meine, alles, was zu sehr gekocht wird, zu sehr gebraten wird, das ist ja. Das tötet praktisch diese Nährstoffe.
Also könnte man sagen, je roher, desto besser.
Kann man sagen, aber ich bin kein Rohköstler, würde ich gern sein, aber ich habe es geschafft, circa 70% meines Essens als Rohkost zu mir zu nehmen. Und das ist schon mal ein sehr gut, also in Form von Salaten. Und wir machen auch einen Salat. Den habe ich auch so gut wie fertig. Also, Knoblauch schälen haben wir schon. Etwas Wasser in eine Pfanne geben. Das habe ich jetzt dazu geschrieben. um Transfette zu vermeiden und darin Knoblauch, Oliven und Petersilie andünsten.
Das ist jetzt bereit. Das heißt, da können wir jetzt das hier alles dazugeben.
Ja. So. Oh, das kocht jetzt.
Knoblauch.
Vielleicht hätten wir das ein bisschen nichts da verloren gehen. Wir sind im Schwabenland. Petersilie. Ja, ich glaube, ich lasse das noch ein bisschen. Vielleicht war es ein bisschen zu viel Wasser vorhin.
Ja, das jetzt ein bisschen ausdunstet.
Ja. Dann können wir... Aha. Genau. Ich habe nämlich hier... Auf dem Rezept stehen gehabt Pfeffer. Aber Pfeffer ist bekanntlich nicht so gut für den Magen. Das reizt nämlich den Magen zu sehr. Und deswegen haben wir genommen Piment gemahlen. Das ist, heißt auch Nelkenpfeffer.
Nelkenpfeffer.
Ja, das sieht so aus. Das ist wie Pfeffer. Hat einen... Ja, zwischen Pfeffer und Nelke. Also es ist jetzt nicht direkt Nelke, erinnert jetzt nicht direkt an Nelke. Der Geruch würzt sehr gut und ist nicht so...
Vielleicht kann ich da mal ein, zwei Körner davon durchgeben.
Ja, ja, weil ich habe sowieso das in gemahlener Form für uns.
Ah, okay, das ist jetzt also nur die Rohform.
Ja, ich habe es nämlich probiert, im großen Mixer zu zerkleinern. Das war nicht so gut.
Nein.
aber das wissen wahrscheinlich die Hersteller dieser Gewürze, denn es gibt es auch gemahlen.
Ah.
Ja. Also Piment gemahlen, Nelkenpfeffer.
Interessant.
Das nehmen wir nachher.
Mhm.
Das fängt jetzt langsam an. Genau. Jetzt geben wir die Petersilie dazu. Und wie ich es vorher gesagt habe, ich habe es vergessen. Und ich habe alles reingemacht. Egal.
Ja, passt.
Aber wir wissen, wie die Petersilie aussieht und wir wissen, wie das danach aussehen sollte. So. So, jetzt geben wir noch die Mandeln dazu.
Und der Knoblauch steht da auch noch.
Ach. Ja, der Knoblauch sowieso.
Gibt es da eine bestimmte Reihenfolge, wie man das da reinmischen muss, oder ist es relativ egal?
Ich habe jetzt die genommen, weil ja die Mandeln sollten jetzt schon ein bisschen mit dem Öl dann ein bisschen braten, weil dann entfaltet sich auch der Geschmack besser.
Und der Knoblauch kommt zum Schluss?
Der kommt zum Schluss. Jetzt. Das geht eigentlich auch so. Oh.
Na, brauchen wir noch ein bisschen Wasser?
Nein, jetzt nehmen wir Öl.
Jetzt nehmen wir Öl.
Also vielleicht wird es jetzt ein bisschen länger mit Öl gebraten, aber das macht uns jetzt...
Magst du?
Das
soll
ist,
ich?
Besser du.
Ne? Besser
wir haben da kein Maß. Ja.
Einfach ein bisschen drüber.
Ja, ein bisschen. Das ist kein bisschen, das ist nichts.
Ich verstehe.
Okay, jetzt.
Ich verstehe, warum es heißt.
Genau.
Dass Griechen kein Maß haben.
Ja, wenn früher war es komisch, ja, wenn wir immer im Urlaub waren, habe ich gesehen, der Salat ist so grün, also das Öl und es war komisch.
Ja.
Und da habe ich halt gesehen, wir haben hier diese Fläschchen, 0,5 Fläschchen.
Mhm.
In Griechenland ist typisch, jeder Haushalt hat so einen 18 Liter Kanister. Und das kleinste ist so ein 5 Liter Kanister. Oh, das ist jetzt aber nicht so.
Das wird
so
dort mehr gebraucht.
Ja. Wir müssen jetzt ein bisschen.
Ja, wie kann ich helfen?
Ich glaube, wir ziehen mal um hier. Weil das sieht ein bisschen zu sehr nach Extrembraten aus.
Ja, es ist ein klein bisschen angebrannt.
Ja, ich weiß nicht wieso.
Vielleicht hängt das mit der Temperatur zusammen.
Stimmt, genau, weil wir sollten das eigentlich ein bisschen niedriger machen. So, bei 1200. Am Anfang schon, das war schon richtig, aber es ist jetzt leider.
Also auch bei der die Temperatur muss man
im Nachhinein noch ein bisschen regeln. Am Anfang muss es natürlich, damit es schön duftet, aber danach sollte man das schon runterdrehen, damit es nicht so aussieht.
So, ich gebe das mal kurz hier rüber. Danke sehr.
So. Und die Brühe, die habe ich natürlich auch
schon vorbereitet.
Habe ich auch. Jetzt mache ich es doch noch ein bisschen. Ich drehe es ein bisschen mehr auf. So. Das sollte jetzt duften, ja? Wenn man das gleich in Öl macht, ist es natürlich dann ganz anders. Also da muss man auch ein bisschen Nachsicht haben, ja, mit uns Männern. Wir experimentieren beim 10., 20. Mal klappt das dann. Aber bei den Frauen klappt das ein bisschen früher. Ja.
Wie ist es denn bei dir zu Hause? Kochst du öfter oder eher deine Frau?
Ich koche jetzt gerade nicht so. Aber ich koche eigentlich schon, aber nicht zu Hause, ja.
Okay.
Und geschäftlich mache ich ein paar Sachen. Aber ich koche schon gern, nur meine Frau meint, ich koche zu langsam.
Ja, für bestimmte Dinge muss man sich halt ein bisschen
Zeit nehmen. Ja, weil die Frauen ein bisschen praktischer sind, die sagen, ich hack jetzt den, oder die drücken den Knoblauch mit der Knoblauchpresse, das mache ich nicht. Ich weiß nicht, wieso, ich habe immer. Egal was, ich mach's immer mit dem Messer. Ich habe noch nie eine Knoblauchpresse gebraucht. Ich weiß auch nicht, wieso man die brauchen sollte. Ja, und das, weil meine Frau das macht und ich musste die mal mit der Hand spülen und dann.
Ich verstehe.
Genau. Das ist total unpraktisch. Aber auch so, ich denke. Man braucht ein bisschen Zeit zum Kochen und das macht auch Spaß. Ja. So. Jetzt sollte ich aber die Brühe mit reintun, weil das dann auch so aussieht wie vorher. Also die Brühe. Sonst
kannst du auch annehmen.
Ja.
Was für Brühe ist das jetzt genau?
Ich zeig's euch. Also das ist jetzt so eine Reformbrühe.
Weil da ist jetzt auch noch einiges
das in dem egal.
Glas übrig geblieben.
Das ist egal, weil das ist schon so würzig. Denn
wird der Rest dann weggeworfen oder kann man das wiederverwenden? Oder?
Theoretisch schon, aber die werfe ich jetzt weg. Ich meine, ich weiß nicht, wozu man das verwenden kann. Jetzt noch. Dann kommt, also würzen muss man dann mit gemahlener Paprika, edelsüß, also nicht scharf.
Also Paprikapulver.
Wenn es nach meinem Rezept wäre, würde ich da ein bisschen Cayennepfeffer reinmischen. Aber ich habe es nicht gemacht, weil, wie gesagt, ich habe da auch kein Maß. Wenn ich das mache, dann mache ich es bestimmt zu viel. Also normales, rotes, süßes Paprikapulver.
Ja.
Das gehört nicht mir. Das kommt zum Schluss. Genau, Brühe. Hier haben wir so ein feiner Fond für Gemüsebrühe. Das ist sehr gut.
Das hat jetzt aber mit dem anderen nichts zu tun.
Das hat nichts zu tun damit, aber es ist ähnlich. Das ist halt konzentrierter. Man kann damit mit einem, für diese Menge, also ein Liter braucht man dafür vier Teelöffel.
Okay.
Ist schon fertig, gewürzt, ist auch sehr gut, weil da auch nur Bio-Zutaten sind, wobei bei dem auch. Das haben wir übrigens aus Rumänien gekauft.
Mhm. Ja. Interessant.
Ja, da gibt es die und die sind sehr lecker. Aber das war die letzte und deswegen habe ich die jetzt gebracht. Salz.
Das sieht auch genau. Schon farbig aus, so wie Thomas
es vorhin erzählt hat. Sieht so aus für die Männer. Ja.
Für die, die nicht so oft kochen.
Genau. Und der Safran. Safran sollten wir jetzt... Ach so, das müssen wir natürlich ein bisschen...
Wird der Safran dann einfach so komplett die Fäden dann reingeworfen oder werden die nochmal klein gemacht?
Ich habe es komplett gemacht, weil... wieso? Weil ich das so gesehen habe von einer Hausfrau.
Ich verstehe.
Die hält nichts davon, dass man das jetzt irgendwie in Pulverform bekommt oder so, sondern die schmeißt 2-3 Fäden rein. Ich habe ein bisschen mehr rein. Weil ich musste ja ein bisschen mehr kochen.
Das heißt, der Geschmack ist dann schon recht intensiv. Also ein ganz klein wenig reicht schon aus.
Ja, man muss das jetzt so sehen. Es ist vielleicht nicht für jeden jetzt so ein bekannter Geschmack.
Okay.
Aber man muss die Gesundheit sehen und deswegen und den Geschmack jetzt erstmal auch richtig herausschmecken. Und das tut man hier auf jeden Fall. Ja. Jetzt bekommt es zwar die rote Farbe vom Safran, aber auch das Paprikapulver. So, und weil es zu salzig ist, deute ich nur an, dass man auch Salz nimmt. Auch Himalaya-Salz, wie beim Thomas. Wobei Griechenland mehr Meersalz
verwendet. Also
allerdings nicht raffiniertes Salz. Da bin ich auch dagegen. Aber ein gutes Salz. Gibt es selten hier, also im Discounter so gut wie gar nicht. Vielleicht Himalaya-Salz, wobei da es auch sehr viele Imitate gibt.
Ja.
Und das ist auch oft nicht aus dieser Region, wie es ausgewiesen ist, sondern keine Ahnung, wie die das machen oder woher die das nehmen. Die deklarieren es als Himalaya-Salz, ist es aber nicht. Das ist aber garantiert Himalaya-Salz.
Das heißt auch, die Qualität ist dann nicht...
Ich denke.
Also die Frage war, wie kann man erkennen, ob das jetzt ein Imitat ist?
Ich würde sagen, der Preis, weil die, okay, das ist jetzt auch nicht zu teuer, ja. Das, wie man das erkennen kann, kann man eigentlich nicht. Es ist ja dieselbe Form, nur es kommt nicht aus dem Himalaya. Ja.
Witzigerer Geschmack beim Himalaya-Salz, beim echten. Also am Geschmack
so.
Kann man das erkennen.
Ich mische jetzt das Paprikapulver mit rein und dann wird die Suppe rot. Aber ich hätte jetzt vielleicht doch den Safran genommen. Dann sieht man, wie intensiv das auch wird, wenn man nur 2-3 Fäden reintut.
Färbt er auch.
Ja. Es wird gelb und die Finger, also meine Finger sind richtig gelb und grün von der Petersilie.
Von der Petersilie, wenn man sie dann geschnitten hat.
Und braun von den Oliven, weil ich musste die noch selbst entsteinen.
Aber bei den Oliven ist es dann, nimmt man eher die eingelegten oder kann man da auch getrocknete nehmen?
Getrocknete würde ich, man kann eigentlich alle nehmen. Man sollte grüne Oliven nehmen.
Grüne Oliven.
Wir haben, wir achten eben darauf, dass die kein Essig haben und natürlich keine Konservierungsstoffe.
Ja, klar.
Ja, und wir lassen die Oliven bringen. Also wir kaufen die hier nicht im Großhandel. Das haben wir noch nie gemacht, weil es hier einfach... Das ist jetzt vielleicht nicht allgemeingültig, aber hier gibt es ganz selten gute Qualität.
Also im Einzelhandel ist schwierig, das zu bekommen.
Ja, wobei es gibt da schon gute. Wo? Nur woran erkennt man das? Also Geschmack, das erste, weil wir nehmen diese Oliven seit vielen Jahren und zwar, weil wir am Markt vorbeigegangen sind mal, überall probiert haben und ein Stand, da sind wir auch ins Gespräch gekommen mit den Leuten und das ist schon so irgendwie der Einstieg, ja, da muss man, man merkt, ob diese Leute wirklich das lieben, was sie tun. Und tatsächlich haben dann auch die ganzen Verwandten meiner Frau von dem Mann gekauft, ihre Eltern und alle eigentlich. Okay. Es war kein Zufall, ja.
Das heißt, ihr bekommt sie dann direkt aus Griechenland oder wo?
Ja, wir bestellen und teilweise, die legen sie auch in Essig ein. Aber unsere werden dann ohne Essig geliefert. Also okay. Safran, man nimmt ein bisschen warmes Wasser und man zerreibt die Safranfäden. Ja. In warmes Wasser.
Haben wir warmes Wasser da?
Ja.
Da drüben.
Ist egal, ist okay.
Zimmertemperatur reicht aus?
Wir machen es jetzt ein bisschen nur, dass man sieht, okay, da ist jetzt Paprika drin. Vielleicht sollte man das Paprika-Pulver irgendwie wegmachen. Oder? Oh, guck mal. Männer kochen. Männer
genau.
Sind praktisch. So. Wie?
Das sollte natürlich nicht heißen, dass Frauen nicht praktisch sind.
Habe ich das gesagt? Nein.
Nein.
Okay. Also im warmen Wasser wird es natürlich dann rötlicher. Man reibt das. Naja, hätte man vielleicht doch warmes genommen. Aber man sieht es dann auf jeden Fall hier. Es wird...
Eine gelbliche Verfärbung. Ja.
Und wenn das Wasser jetzt warm wird,
die Kamera?
Ja, mache ich sofort. Sieht man das? Mhm. Also man sollte das richtig schön. Und das ist jetzt auch trocken geworden, ja? Obwohl es im Kühlschrank gelagert ist. Aber das ist jetzt lange.
Safran sollte man, soweit ich weiß, auch im Dunkeln lagern und gut verschließen, weil die ätherischen Öle da drin, die entweichen relativ leicht.
Genau. Genau. So sieht das aus. Wenn das Wasser warm ist, wird es natürlich dann auch, dann entzieht es dir mehr Farbe. So. Ich tue jetzt nur ein bisschen rein.
Aber das war jetzt quasi nur als Demonstration. Normalerweise macht man die Safranfäden dann direkt in die Suppe rein.
Ich habe das gemacht, aber vielleicht will das der eine oder andere nicht. Deswegen mache ich das jetzt auch nicht. Ich schütte jetzt nur das Wasser hier mit rein.
Ah, okay.
Ja. Ja, vielleicht. Die sind leicht bitter, ja. Aber das Bittere ist ja leberreinigend. Also es ist allgemein reinigend, der Safran, und beruhigend auch. Aber nicht viele verbinden Essen mit Gesundheit, ja, oder? Natürlich muss es schmecken, keine Frage. Aber wenn ich jetzt diese Suppe esse, dann weiß ich, okay, da ist Mandeln übrigens. Ha!
Hast du ein paar
über Safran. Ja, sehr interessant.
Fakten zu Mandeln.
Mandeln schützen vor Diabetes. Senken den Cholesterinspiegel, stärken die Knochen und für die abnehmen möchten, Mandeln machen schlank.
Linsen übrigens auch.
Natürliches Linsen.
Wir hatten vorhin auch ein Linsengericht und das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen.
Sowieso,
Linsen soll auch sehr gut sein, wenn man abnehmen möchte.
Ich wollte ein Linsengericht machen. Ja.
Wir haben aber, ja schon eins.
Ja, ich wollte, bevor ich erfahren habe, dass
ich verstehe.
Unser lieber Thomas da...
Ich verstehe.
Okay, das... Olivenöl.
Ganz wichtig.
Ganz wichtig. Wir haben aber jetzt schon genug vorhin reingemacht.
Ja.
Nochmal zurück nach Griechenland. Wenn du dort eine Suppe isst, dann hast du erstmal so Millimeter oder zweimal Olivenöl drüber schwimmen.
Setze ich das dann oben ab, ja. Ja.
Aber das machen wir jetzt nicht. Wobei Olivenöl ja auch...
Ist es dann noch gesund, so viel Öl da drin zu haben?
Ich sage jetzt mal nein. Also für uns jetzt nicht. Wenn man in Griechenland und nicht das heutige Griechenland, sondern das vor...
Das Antike.
Nicht nur das Antike, aber das Griechenland von 30 Jahren vielleicht. Ah. Ja, vor 2008. Bevor jetzt diese großen Discounter da Griechenland erobert haben, ja, mit ihren Dumpingpreisen, dann, denn seitdem habe ich zum ersten Mal auch gesehen, dass man in Griechenland mit keine Ahnung was für Öl brät und nicht so gut. Mhm. Olivenöl senkt das böse Cholesterin, ja. Das ist mein Spickzettel hier. Weil es sind so viele Informationen, die konnte ich mir nicht merken.
Ja.
Denn es gibt ja eine Studie, dass die in den 60er Jahren gemacht wurde. Wieso die Leute denn nicht so, wieso geht das Ding nicht aus? Nicht erkranken, ja, an Krebs und anderen ist Krankheiten.
So? Ja, ja.
Ja. Nein, das war schon aus. Okay. Gut, das war eigentlich die Suppe jetzt. Später mache ich noch, weil das sollten wir noch anbraten, habe ich aber schon gemacht. Das kommt dann einfach, ach so, Entschuldigung, klar. Das ist Brot, das sollte man, also das Rezept meinte jetzt, man sollte Weißbrot nehmen.
Mhm. Aber ein bisschen... gesundheitlich
wir fragwürdig. Wir leben vollwertig. Ich meine, in der Suppe geht es sowieso unter, wortwörtlich. Also ich habe Schwarzbrot, was ist das für ein Brot? Vollkornbrot, Einkornbrot sogar.
Einkorn.
Also so ein
das heißt, da ist nur ein Korn drin?
Nein, da ist ein Korn. Korn.
Ein Korn, ja, Korn?
Ein Korn, Korn drin.
Ich verstehe es nicht. Spaß.
Also Einkorn ist die Sorte, ja? Mhm. Das ist jetzt unsere Suppe.
Die kommt in
die andere Suppe. Genau.
Das heißt, die Menge der Suppe ist dann quasi auch abhängig von der Menge der Brühe, die man da reingibt.
Ja, und natürlich dann auch die Oliven, die Mandeln. Mhm. Jetzt haben wir da wieder das vergessen, egal.
So viel war ich nicht mehr übrig.
Ja. Natürlich, ich habe gestern vorgekocht, auch mit vielen Gästen gerechnet. Dann habe ich die fünffache Menge genommen.
Das hier wird dann einfach zum Schluss, bevor man das isst, dann einfach drüber geschüttet.
Genau,
dass es noch so ein bisschen knusprig bleibt.
Genau. Mhm. Das sind jetzt auch, die Rezepte bekommt man ja nachher, das sind zwei Scheibenbrot.
Mhm. Mhm.
Das sind zwei. Habe ich das nicht gesagt vorhin?
Nein.
Wir haben zu lang geredet, aber ich habe bestimmt über 10 Minuten geredet. Also 10 Minuten sollte man das kochen, ja. Bei schwacher Hitze, was wir auch gemacht haben. Nee, wir haben es sogar geschafft, ohne dass wir es unbedingt jetzt auch bewusst gemacht haben. Also das war jetzt die Suppe. Und später dazu kommt ein Salat, auch griechisch, wobei wir jetzt kein Rezept haben. Ich nenne das mal griechischen Unkrautsalat, weil in Griechenland kennt man den Feldsalat oder Ackersalat kennt man nicht.
Das heißt, das ist dann Unkraut?
Ich habe es jetzt so genannt, weil wenn ich das jetzt einem gegeben hätte aus Griechenland, würde er sagen, was ist dieses Kraut? Das ist Unkraut, ja? Also, das war's jetzt.
Matthias, was hast du uns heute für Rezepte mitgebracht?
Wenn man so sagt, fast mein Lieblingsessen.
Wieso nur fast?
Es gibt verschiedene Gerichte, weißt du, man kann immer sagen, das ist jenes. Nein, aber was ich ganz arg mag von den herzhaften Speisen ist Blumenkohl.
Blumenkohl.
Und den halt nicht nur so gedünstet, sondern halt ein bisschen angemacht mit ein bisschen so Marinade drauf und so.
Okay.
Genau, deswegen wollte ich euch das kurz vorstellen. Ist auch ein Gemüse, was man relativ um die Winterzeit, also gerade das Kohlgemüse, was man um die Winterzeit ein bisschen zu sich nehmen sollte. Wegen seinen Vitaminen und Inhaltsstoffen.
Okay.
Genau, weil im Winter gibt es halt wenig frisches Gemüse. Und Kohl sind die Sorten, die sozusagen das schon etwas länger speichern können.
Auch im gekochten Zustand?
Im gekochten Zustand, na gut, jetzt nicht über, nein, ich meine von der Lagerungsphase.
Von
der wenn es sozusagen noch roh ist und noch alles bei sich dann hat,
okay.
Schale und so weiter und so fort. Mhm. Obwohl man sagt, man sollte Kohlsorten nicht unbedingt mit den Blättern und so weiter lagern, das sollte man schon abmachen, weil die Blätter ziehen halt sozusagen auch Vitamine und so weiter dann
raus. So wie hier?
Das, man könnte es noch ein bisschen mehr wegmachen.
Ich verstehe.
Ja, also so wie man jetzt hier haben, so sollte man halt nicht lagern, ja. Mhm. Der sollte halt schon dementsprechend mehr behandelt sein. Gut, also, wir fangen an.
Was genau ist das jetzt für ein Gericht? Mit Blumenkohl, aber wie heißt das? Was genau machst du damit?
Ich weiß nicht, wie man es nennt.
okay.
Wie nennt man, ja, weißt du, ich gebe Dingen nicht immer unbedingt einen Namen, weil es soll ja schmecken.
Ja.
nein, das ist für mich die Hauptsache. Nennen wir es einfach mal Blumenkohl überbackener.
Überbackener Blumenkohl.
Okay. Oder beziehungsweise, ja, okay. Egal. Ihr werdet ja sehen, was dann rauskommt, dann geben wir es am Ende dem Ganzen im Namen. Okay, gut. Als erstes würde ich gerne anfangen mit, beziehungsweise hatte ich schon vorbereitet gehabt,
was
und zwar, nehmen wir das mal beiseite, und zwar, damit man einen Blumenkohl sozusagen marinieren kann, beziehungsweise panieren kann, braucht man ja etwas, was sozusagen etwas wie, wenn wir es vegan uns ernähren oder möchten, was sozusagen ein gewisser Eiersatz ist, wo sozusagen das Ganze, was dann sozusagen Paniermehl und so weiter ist, was dann dran hält.
Ja, genau.
Ja. Früher hast du Ei genommen
und
jetzt?
Keine Ahnung, ich habe mal so ein Erbsenpulver probiert, aber das ging nicht gut.
Ich habe es mit Joghurt, also mit Sojajoghurt auch schon probiert gehabt, ist auch ganz interessant, hält aber nicht so. Deswegen hatte ich, also man probiert ja viele Sachen durch. Vor Jahren hatte ich schon mal angefangen gehabt, und zwar eher sowas zu nehmen wie zu Johannesbrotkernmehl und so weiter und so fort. Ich bin aber jetzt relativ, und das habt ihr beim letzten Kochkurs auch schon gesehen, auf dieses Guarkernmehl umgestiegen, weil das ein Stoff ist, oder beziehungsweise auch dieses Produkt könnt ihr kaufen, ohne viele Inhaltsstoffe. Beim Johannesbrotkernmehl habt ihr mehr Inhaltsstoffe in der Packung drin, als bei diesem Guarkernmehl. Hier ist sozusagen das wirklich das pure Mehl drin, bei dem anderen ist dieses Calciumcarbonat oder irgend so ein Schnickschnuck, ist alles noch mit drin. Und deswegen nehme ich lieber das. Ist auch eines der Mehle, die am einfachsten, geschmacksneutralsten halt ist. Und du kannst es halt auch nehmen für kalte, heiße Produkte. Dann, ja. Also nimmst du auch teilweise zum Andicken oder ja, Andicken von Eis, von Eis. Speiseeis nimmst, dass sozusagen diese Eiskristalle, die dann drin sind, dass die mehr gebunden werden, dass du das nicht dieses
Krosse dann hast. Gerade Guarkernmehl habe ich auch immer wieder auf Zutatenlisten von irgendwelchen Produkten immer wieder mal gelesen. Und ich vermute gerade wegen der bindenden Wirkung.
Genau, bindet unheimlich viel Wasser. Ich glaube, ich weiß nicht, über das Zehnfache ist es, was es an Wasser bindet. Und ja, Johannesbrotkernmehl, und das hast du eigentlich überall drin. Also kannst fast kein Produkt mehr lesen heutzutage, was du fertig kaufst, wo das Zeug nicht drin ist. Nimmt man einfach, es macht es geschmeidiger und so weiter.
Ja.
Und viele Soßen nehme ich auch dann, wo ich es einfach mit reinnehme, einfach damit es ein bisschen geschmeidiger und
aus wird. Aus was ist es jetzt genau hergestellt?
Das ist dieses Guarkern, wie heißt es, dieser Samen?
Den Guarkernsamen?
Leute, ich vergesse immer. Ja, genau. Nee, das heißt ein bisschen anders. Genau, schneiden wir schnell nachher raus, ja. nee, ich habe es dir aufgeschrieben gehabt. Wo hast du meinen Zettel hingeschrieben? Hast du ihn irgendwo gespeichert?
Weiß ich nicht.
Hör mal aus. Ich hab dir vorhin ein paar Zettel gegeben gehabt.
Schneid
mal weg.
Da vorne,
hier auf dem Schreibtisch. Bloß damit das wirklich wisst.
Ich habe noch nicht alles gelesen in den 10 Minuten.
Nein, ich habe dem Bock da vorhin ein bisschen was gegeben, weil ich mein Rezept relativ spät ihm geschickt hatte.
Hier steht was, ja.
Das ist sozusagen aus der Guar-Pflanze.
Aus der Guar-Pflanze.
Ja, das ist das. Also, Guarkernmehl.
Wieder? Wo wächst sowas? Wo das wächst?
Nicht bei uns, in wärmeren Ländern.
Wärmeren Ländern.
Ja, also Guarkernmehl aus der Guar-Pflanze. Das ist der Samen davon, ja, wenn du den halt machst. Gut, jetzt, wir haben jetzt hier sozusagen vor uns, ich habe 500 Milliliter Sojamilch genommen, habe sozusagen einen Teelöffel genommen, also einen schön gehäuften von dem Guarkernmehl. Und habe hier dazu, dass wir so ein bisschen eine kleine Geschmacksbasis haben, ansonsten Sojamilch und Guacamole, schmeckt ja nach nichts, habe ich reingenommen eine kurze Löffelspitze vom Kurkuma, ja, und habe dann vom Boxhornkleesaat auch nochmal ungefähr einen halben Löffel bis dreiviertel Löffel genommen.
Boxhornkleesaat, was ist das?
Okay.
Riecht würzig.
Genau, das ist so, es geht, wenn man das mal, ihr könnt es mal rumriechen, rumgeben und zum Riechen, es riecht, riechen, genau. Man kann es fast damit vergleichen, so ein bisschen in die Senfsaat-Richtung geht das. Und ich finde das sehr würzig, sehr aromatisch. Und gerade wenn man jetzt irgendwie etwas mit Eiersatz macht und so, finde ich das einen super also würzigen Grundstoff. Mhm. Was wir auch nehmen, wenn wir zum Beispiel so einen Quarkersatz herstellen, ist das sozusagen eins mit unserer Grundwürze mit da drin.
Warum?
Schmeckt einfach richtig schön würzig.
Warum dieser Name? Boxhornklee, was
soll das? Weil der Boxhornklee halt so aussieht, das ist nicht sozusagen, also dieser Samen davon, ja, der ist so richtig schön verkuddelt, verknaddelt.
Ah, okay, sieht aus wie so ein Horn dann.
Und sozusagen das Mehl malt man und so weiter und dann kannst du das dann verwenden.
Okay.
Gut. Also, gut. Also, das habe ich jetzt schon drin.
Das heißt, das ist jetzt unser Eiersatz.
Das ist unser Eiersatz.
Aus was ich jetzt Guacamole, Sojamilch und Boxhorn, Klee.
Samen.
Mehl.
Pulver. Genau. Das ist jetzt, was man machen sollte, wenn man sozusagen diesen Boxhorn-Kleesamen verwendet, nicht in kalte Speisen reintun oder beziehungsweise die nicht erhitzen, weil wenn man das dann verwendet, kann das bitter wirken.
Okay.
Ja? Das heißt, deswegen, man sollte es schon erhitzen, dann kommen diese Bitterstoffe, gehen dann wieder raus. Oh, gut. Dann.
Also durch Erhitzen gehen die Bitterstoffe raus.
Also, nein, dann wird es nicht bitter. Dann wird es nicht bitter. Okay. Weil es wirkt dann nicht so bitter. Mhm. Was wir dann noch reinmachen, ist, was wir brauchen, ein bisschen Salz.
Eine Knoblauchpresse.
Eine Knoblauchpresse habe ich auch mitgebracht, die habe ich gerade bereitgelegt, nehme ich jetzt gleich. Wir nehmen jetzt hier nochmal ungefähr anderthalb Teelöffel Salz mit dazu. Und dann bräuchte man jetzt, glaube ich, den Sava, ne?
Genau.
Dass er dann entsprechend mal sieht, wozu man sowas verwenden kann und dass es dann ganz fein wird. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt diese Panade mache, wenn ich dort sozusagen gehackten Knoblauch reinnehme, sozusagen wird das hat nicht man so schön so fein.
Stückchen. Ja.
Und also ich brauche hier wirklich etwas Feines, deswegen presse ich den jetzt schön rein.
Mhm. Wie viele Zehen nimmst du da?
Jetzt habe ich so ungefähr eine, ja.
Mhm, okay.
Was vergessen?
Ich kann das halten.
Ja, ich hab's schon.
Oh ja, danke sehr.
Gut. Und dann, da ist noch was daneben gegangen. Dann können wir das nämlich schön nochmal umrühren. Was ich dann auch mit dazu nehme, ist nochmal einen ordentlichen Schuss von Öl, weil wir braten das Ganze nicht an, sondern es geht sozusagen in den Backofen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir das nur so trocken dann reingeben, feucht, dann schmeckt das nicht so gut und dann wird die Kruste auch nicht so schön kross.
Mm.
Deswegen gebe ich ein bisschen Öl, weil dann erhitzt sich das Öl im Backofen ein bisschen mit dazu und dann wird sozusagen beim Backvorgang wird das noch schön ein bisschen krosser.
Wird es dann auf Backpapier dann gelegt, dann kann man das wahrscheinlich auch besser abziehen.
Was ich nehme, du siehst neben dir jetzt die Auflaufform schon. Da kannst du so ein bisschen kleinen Schuss, kannst du jetzt auch machen, wenn du möchtest.
Mhm.
Ein bisschen Olivenöl.
Schon mal reingeben.
Kannst du reingeben.
Ein bisschen verteilen.
Kannst es mit deinem Jackettärmel machen, wenn du möchtest.
Das mache ich gerne.
Oder du kriegst von mir einen Pinsel.
Na, dann werde ich das mal benutzen.
Gut. Genau, das bisschen verteilen, weil da kommen sozusagen unsere Blumenkohl-Sprösslinge dann drauf.
Mhm.
Gut.
Also kein Backpapier oder ähnliches direkt auf das Öl drauf.
Ich würde genau, weil das unten drunter sozusagen sich noch ein bisschen erhitzt.
Mhm.
Und dann wird das ein bisschen kross. Man kann es auch auf Backpapier geben, also wie du möchtest, wie du magst.
Okay.
Was ich jetzt noch mache, ist einen kleinen Schuss an Agavendicksaft mit dran, weil dann schmeckt das einfach irgendwie ein bisschen runder.
Gibt es andere Süßungsmittel, die man da verwenden kann, oder würdest du nur Agavendicksaft empfehlen?
Also, was ich jetzt bei dieser herzhaften Speise, gerade jetzt, wenn wir es in den Backofen geben, sonst nehme ich teilweise zum Süßen als Grundstoff auch noch ein bisschen Honig, aber hier in dem Fall würde ich jetzt Agavendicksaft, das ist das Neutralste, und wir wollen, also du kannst auch Zucker nehmen, und das ist für mich jetzt allein die Prise Zucker, die ich damit ersetze.
Okay.
Ja? Gut. Achso, da wollte ich euch noch zeigen, das ist sozusagen dieser Boxhornklee-Samen und das ist das Kurkuma. So sieht es halt aus. Mm. Das hatte ich vor uns. Aber wir brauchen das dann später nochmal. So, jetzt haben wir eigentlich alles soweit drin, was wir brauchen, und können dann dementsprechend beginnen. Entschuldigung, Bogdan.
Selbstverständlich. Tob dich aus, aber nicht so.
Ich habe schon überlegt, du müsstest sowieso dein Jackett dann in die Reinigung schaffen.
Ja, das werde ich dann so machen.
Riechst du das nächste Mal ganz wunderbar. Dann tun wir da rein. Gut. Und jetzt kommt dazu, wir haben jetzt dementsprechend fast alles vorbereitet. Einmal sozusagen das Flüssige, was wir brauchen. Blumenkohl. Und jetzt brauchen wir noch sozusagen das, was man als Paniermehl dann halt nimmt. Was? Und genau, du fragst
zu Recht. Das sind jetzt drei verschiedene Sachen, genau.
Und zwar nur Paniermehl finde ich zu langweilig. Ich will irgendwas Würziges mit drin haben. Deswegen habe ich hier vorbereitet, ihr seht, das ist das bekannte Paniermehl. Hier sind sozusagen geröstete und gesalzene Cashewnüsse.
Ah, Cashewnüsse.
Genau. Und das, wenn Männer kochen, sie mögen es halt herzhaft. Das sind schon geröstete, oder beziehungsweise so Zwiebeln, ja, Röstzwiebeln.
Ah, und dann vermischst du das jetzt alles?
Das wird dann alles schön vermischt. Und dann gibt diese Panade, die wir dann später haben, gibt ein schönes Aroma. Ja, ich nehme das mal jetzt runter, dann geht es schneller.
Was jetzt ganz interessant ist, über die Cashewnüsse gelesen habe, ist, meistens weiß man gar nicht, wie sie wachsen, wie sie aussehen, aber eine Cashewnuss wächst eigentlich an einer Frucht dran, oder die eigentliche Frucht ist ja das, wo die Cashewnuss der Kern ist.
Genau.
Und dann gibt es so eine Frucht oben drüber, die ist gelblich. Giftig. Und die schmeckt eigentlich auch ganz, ganz süß. Und man macht auch verschiedene Sachen daraus. Nur die fault recht schnell. Und sie ist auch sehr drucksensitiv, heißt es, glaube ich. Also sie lässt sich schnell zerquetschen. Deswegen ist es ein bisschen schwer, sie zu transportieren. Meistens wird sie dann einfach direkt verarbeitet, nachdem man sie geerntet hat. Und da diese Cashewnüsse auch nicht hier in unserer Klimazone wachsen können, kennen wir diese Frucht dann auch nicht ganz. Oder haben wir das hier nicht?
Kannst du riechen? Es riecht einfach schon vom Grund auf würziger, ne?
Ja.
Gut, also jetzt gehen wir hin. Jetzt kommt sozusagen das, was da ein bisschen von der Arbeit halt ein bisschen schmutziger ist. Aber da müssen wir jetzt durch, wenn wir halt was Gutes essen wollen. Blumenkohl rein, ihr kennt es von zu Hause. Ich nehme jetzt mal
alles schön einschmieren.
Genau, ein bisschen. Das ist, wenn du Ei nimmst, Ei, also das Ei, klar, oder überhaupt das Ei, ist halt ein bisschen, wenn ich es mal so sagen darf, flüssiger. Weißt du, das fließt schneller rein. Jetzt, was wir jetzt nehmen, ist halt sozusagen schon ein bisschen fester von der Substanz. Deswegen nehme ich die Gabel mit ein bisschen zum Zerteilen. Jetzt habe ich das alles schön drumrum. Und dann geht es halt ab in die Auflaufform. Beim Blumenkohl, wenn man den kocht,
also es ist immer jetzt, so eine
Heikel. Der ist vorgekocht, natürlich. Da ist es schwierig, weil sozusagen den richtigen Grad zu erwischen, dass der nicht zu weich ist, und auf der anderen Seite, dass du den auch nicht bitter hast. Ja, also wenn du einen Blumenkohl insgesamt hast, musst du innen drin zumindest den Strunk schon mal rausschneiden, weil dort sind die meisten Bitterstoffe drin. Und dann, wenn du den kochst, solltest du vielleicht ein bisschen Zucker mit dazu tun.
Beim dann Kochen Zucker mit ins Wasser rein?
Genau, ein bisschen Zucker mit dazu tun, dann ist der nicht so bitter. Und zwar, die einen empfinden den Blumenkohl, ich sage jetzt Brokkoli, du kannst auch Brokkoli dazu nehmen, natürlich, gern, empfinden sozusagen den Blumenkohl als bitter, wo der andere sagt, nee, das ist doch alles okay. Ja, deswegen macht ein bisschen Zucker mit rein, dann beim Kochen, dann entgeht man dem Ganzen. So, das kommt mit dazu. Ja, beziehungsweise genug gesehen, oder? Drei Stück reichen. Ich habe sozusagen den Rest gut vorbereitet.
Ist schon vorbereitet. Das heißt,
genau.
Unten
tue ich das mal schnell da abwischen.
Haben wir dann bereits was liegen.
Ach so, stimmt ja. Hätte ich gleich so machen können und dann habt ihr recht.
Das heißt, wir sind dann soweit mit diesem Rezept durch?
Genau, das Blumenkohlrezept ist soweit schon fertig. Mhm. Und jetzt kannst du den Blumenkohl sozusagen jetzt nochmal in die Backröhre geben. Mhm.
Wie lange?
10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, je nach, also vorgeheizt und dann ist es gut durch. Und zwar hängt auch davon ab, wie kross du es halt ein bisschen haben möchtest. Mhm. Blumenkohl hatte ich vergessen. Wenn du den kochst, immer mit ein bisschen drauf achten. Lieber den Topf sozusagen, ich mache es immer im Schnellkochtopf. Mhm. Geht es für mich am schnellsten. Lieber ein bisschen zeitiger, sobald der Wasserdampf anfängt sozusagen rauszupusten auf der niedrigsten Stufe und das sozusagen der Geruch schon kommt, lieber da schon mal reingucken und gucken, ob der Blumenkohl schon durch ist. Ja. Weil wenn du es zu lange drin hast, kannst du dann dementsprechend Blumenkohlbürger machen, aber hast nichts mehr, wo du panieren kannst. Genau.
Nicht so viel verloren.
Gut, also das war das Nummer 1.
Okay.
Sollen
wir das rüberstellen?
Genau, das stellen wir rüber. Gerne. Was ihr mit dem Blumenkohlwasser auf keinen Fall machen solltet, wäre dies wegschmeißen. Das ist nämlich das jetzt, was ich jetzt hier drin habe. Das tun wir jetzt schon.
Das ist das Wasser, in dem der Blumenkohl dann gekocht wurde?
Oder? Wenn du den Schnellkochtopf nimmst, ja, hast du hier unten das Wasser drin und oben kommt sozusagen frei vom Wasser schwimmend oder liegend sozusagen der Blumenkohl.
Ja.
Trotzdem durch die ganze Dampfgarphase kommt sozusagen vieles von den Aromastoffen und Vitaminen kommt sozusagen dann in das Wasser unten rein. Deswegen den nicht wegschmeißen, sondern das verwenden wir weiter, weil das ist unsere gute Grundsubstanz für unsere Soße. Und zwar, darf ich ganz kurz?
Selbstverständlich.
Was wir jetzt hier reinmachen, das erhitzen wir ganz kurz schnell. Hier rein nehmen wir etwas von diesem Sojakosin. Es sollte ein bisschen sämiger nehmen, deswegen nehme ich ein bisschen mehr davon.
Wo genau kriegt man sowas her oder was ist das?
Das kannst du in jedem handelsbeliebigen Laden kannst du das kaufen. Ist dann immer bei den Sojaprodukten oder Milchprodukten steht es schon. Wir nehmen dann etwas von den Guarkernmehl wieder, weil wir wollen sozusagen die Soße andecken. Viele machen im Hausfrauengebrauch, machen dazu eine Mehlschwitze. Kennt ihr das so? Mit
Mehlschwitze.
Das heißt, Butter warm machen, Mehl reinrühren.
Oder Öl.
Oder Öl.
Geht auch mit Öl.
Und tun das dann dementsprechend. Wahrscheinlich habe ich zu viel von dem Guacamole genommen. Ist egal, könnte man es mit Wasser nachdünnen. Und tun das dann reinmachen. Deswegen nehme ich gerne das Guacamole. Hier ist nur wichtig, im kalten Zustand einrühren. Weil ansonsten, wenn du es dann ins Warme reinrührst, klumpt es enorm. Du kriegst es nicht mehr von der Konsistenz richtig hin.
Okay.
Was wir dann machen, ein bisschen von dem Boxhorn im Klee wieder rein.
Für den Geschmack?
Für den Geschmack, genau. Wenn du jetzt, was wir noch brauchen, ist ein bisschen Salz. Da musst du noch ein bisschen nach Geschmack dann gucken. Das ist jetzt so ungefähr die Erfahrungssache. Und was wir jetzt auch noch mit reinnehmen, ist etwas Agavendicksaft. Hier könnte man auch zum Beispiel Honig nehmen. Ja, das dann einfach schön umrühren. Und dann wirst du merken, beim Rühren wird das Ganze schon etwas sämiger und etwas fester. Ein bisschen Agavendicksaft, nicht zu viel, sonst hast du eine süße Soße. So, das aufkochen und dann bist du eigentlich schon fast fertig, was man halt, oder wozu man die Soße fast verwenden könnte. Meine Frau meinte, es wäre eine gute Soße eigentlich, so wäre sie schon fertig für Spargel. Mhm. Ja, also die, so wie wir es jetzt
für den ganzen. Ist.
Genau. Mhm. Also so wie wir es jetzt gerade haben, wäre sie dann schon fertig. Kannst du verwenden, wie auch immer. Was wir dann jetzt machen, ganz am Schluss, ich mache mal aus, weil ich habe schon das vorbereitet insgesamt. Und zwar gebe ich das zum Schluss, damit das nochmal richtig schön sämig ist, gebe ich das in den Thermomix. Dort lasse ich es nochmal richtig schön hoch passieren. Und dann hast du, wenn irgendwo noch ein Klümpchen dabei sein sollte, das dann mit schon zerschlagen. Mhm. Was man jetzt macht, ganz am Schluss, und das ist das, was der Thomas vor uns sagte. Wir nehmen nämlich jetzt noch ein bisschen Dill. Weil wenn ihr, ich sag mal, vor uns abgewaschen, nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt sozusagen schon aus dem Laden so. Dill hat eine wunderbare Eigenschaft und deswegen nimmt man sie gerne auch dementsprechend als Soße mit dazu, als Würze dazu. Mhm. Es wirkt gegen Blähungen. Ja, viele sind.
Das ist doch mal eine positive Eigenschaft.
Ja, viele sind ein bisschen auf Kohl, ich will nicht sagen allergisch, aber sie reagieren halt sozusagen mit Blähungen.
Gasbildung.
Gasbildung. Und deswegen nimmt man dann halt noch ein bisschen Dill dazu. Aber schmeckt sehr gut. Und
das riecht auch schon sehr lecker.
Ja, ne? Die kommen die ganzen schönen ätherischen Öle schon raus. Mhm. So. Und das kannst du dann damit reinnehmen. Das mache ich auch meistens, wenn das sozusagen dann schon nicht mehr kocht, die Soße. Und wenn die schon etwas kühler geworden ist, weil sonst zerkoche ich wieder so ein bisschen die Inhaltsstoffe. Mm-hmm. Also man sollte, klar, ich würde es nicht gerne mitkochen, sondern ich tue es immer kurz danach dann erst rein.
Also kurz bevor es fertig ist. Ja. Nachdem es schon gekocht ist?
Nachdem es gekocht
ist, dann tue ich es rein. Kurz rein.
Mm. Und dann hast du es fertig und dann kannst du dementsprechend dem Thermomix, kann man es seht ihr, ich habe es vor uns schon mal ein bisschen mit umgeschlagen. Das sieht man es halt wunderschön. Es ist halt ein bisschen cremiger. Und das ist halt jetzt schon aufgekocht. Und dann gebe ich es mit rein. Und dann lasse ich es umrühren. Ihr könnt es natürlich auch so umrühren lassen, bloß hier ist schon etwas kühler. Mhm. Mach es nochmal ganz kurz. Und zwar mit dem Linkslauf. So. So.
Das reicht schon.
Einmal rum. Ja, es ist schon verteilt. Und dann hat man halt die Soße, so wie man sie kennt.
Schön.
Sozusagen mit dem schönen grünen Dill drin. Gut. Das war's.
Super. Vielen Dank.
Gerne.
Stefan. So. Schön, dass du da bist.
Schön. Ich muss mein Rezeptbüchlein holen.
Du musst...
Obwohl ich es eigentlich auswendig kann, aber...
Das ist doch schon mal was.
Also ich brauche 8 Zutaten und ich werde
Für welches Gericht?
Genau. Und ich werde heute den Abschluss, das süße Etwas, also das Dessert auf Französisch oder wie?
Dessert, ja, das stimmt.
Ja, also das, was mir am besten schmeckt immer, das süße Etwas. Ja, ich werde euch einen Karob Haselnuss-Bananen-Pudding mit Kokos drüber kreieren. Und deswegen, ich brauche 8 Zutaten. Ich brauche ein bisschen Karo-Pulver, so ein Löffelchen. Dann brauche ich Haselnüsse, die muss ich noch klein machen. Mhm. Dann brauche ich Sojamilch. Dann brauche ich natürlich
Bananen, nehme ich an.
Karo-Pulver. Dann brauche ich ein bisschen feine Speisestärke. Ein bisschen Salz. Haben wir schon dreimal gehört, welches. Gut.
Allerdings sieht das hier ein bisschen grobkörniger aus.
Ne? Ja, das ist zum Arbeiten. Und dann brauche ich etwas Vanille, etwas Agavendicksaft und so weiter und so fort. Und jetzt nehme ich mal meinen Mixtopf, mache ich 1 Liter Sojamilch rein. Ja? Mhm. 1 Liter. Braucht man nicht abmessen, das hat der Supermarkt schon gemacht. Ich mache das bloß da rein. Und dass man es einfach, wie wir gesagt haben, dass es einfach ein bisschen sämiger ist. Aber es geht mit jedem handelsüblichen Mixer und also man braucht nicht die Dinger. Aber wenn man es da hat, kann man es ja schön machen.
Mm. Ja. Gut. Das heißt, es muss kein Hochleistungsmixer sein, das kann man mit jedem Mixer auch.
Viele Leute denken dann, wenn man so einen Kochkurs anguckt, ohne Thermomix kann man nicht kochen. Aber das ist ja Schwachsinn, ne?
Ja, andere sagen, das ersetzt die Küche.
Wo koche ich dann?
Eben.
Gut, also den da. Dann mache ich meine Haselnüsse.
Ah, das ist so eine.
Würde mich jeder fragen, warum nimmst du nicht den Thermomix dazu? Weil ich einfach zu wenig Nüsse habe und das da drin rumfliegt und nicht so schön. Ja, sag mal, ich tue eigentlich
das heißt, im Thermomix
die Haselnüsse sonst verballern.
Dort, sinnlos, dort lohnt es sich erst ab einer bestimmten Größe.
Ja. Mhm. So, ich mache das ein bisschen in Etappen. Ne? Schön fein mixen. Das kann man natürlich nach Geschmack machen. Wenn man die Haselnüsschen ein bisschen schmecken möchte, dann lässt man ein bisschen grober. Und wenn man so dieser Feinschmecker ist, dann könnte man auch Haselnussmus nehmen. Ja, das, wenn man es ganz fein haben will. Weil die Haselnüsse geben natürlich so dieses leichte Nougat-Aroma. Ja, und das, je nachdem, wie man es möchte. Aber ich mag es ein bisschen feiner, aber ich hatte keinen Haselnussmus mehr zu Hause, deswegen muss ich euch ein bisschen mit Lärm quälen. Naja, das passt. So, das ist das Erste. Das schmeißen wir mal rein und dann kommt noch eine Ladung.
Und dann das sieht doch schon mal sehr gut aus.
Lecker, ne? Und vor allem, es riecht so gut.
Oh ja.
Könnten wir wieder wedeln.
Das heißt, die Haselnüsse, die werden davor einfach in der Pfanne ein bisschen angeröstet, oder?
Ja, geröstete Haselnüsse in der Pfanne. Genau. Ja, wenn man sowas Süßes macht, ne, dann... Ich weiß nicht, das gehört einfach dazu.
Das gehört einfach dazu, ja.
Ja, die Kinder, die essen natürlich dann auch gern sowas wie Carobella oder Nutella, in Anführungsstrichen. Ja. Und das hat ja auch immer so Haselnüsse drin oder so einen nougatischen Geschmack. So. Ach komm, machen wir sie alle rein. Dann sind sie alle. Dann ach, wir sind einfach Männer, ne? Hast du gesehen?
Nein. Ja, ohne Klinge geht das nicht so gut.
Ja, die kriegt man halt nicht mehr rein, wenn was drin ist.
Ja. Da die Nüsse sehr, sehr ölig sind, sehr, sehr fetthaltig sind, verklebt es dann nach einer Weile.
Klebt es relativ schnell, genau.
Nicht ein bisschen auflockert dann, ne?
Genau. So. Schmeißen wir nochmal da rein. Wie gesagt, ich lasse es mal ein bisschen übrig. Kann man danach immer noch reinmachen, wenn man sagt, das möchte ich mehr oder möchte ich weniger. Dann, genau. So, macht man da rein. Dann machen wir circa, im Rezeptbuch steht, eine Vierteltasse Agavendicksaft.
Eine Vierteltasse?
Ja, eine Vierteltasse. Ich mache halt so nach.
So nach Gefühl.
Ja. Dessert soll ja süß sein, ja.
Sprich nichts dagegen.
Also Viertel Tasse oder Gefühl. Dann hatte ich Karo-Pulver.
Was genau ist Karo-Pulver?
Karo-Pulver ist aus dem Johannesbrotbaum, die Schoten.
Ja.
Und die werden dann gemahlen.
Und dann und da kommt so sowas dabei raus.
Ein leichtes, ja, wie ein Kakaopulverersatz. Ja. Je nachdem, wie man groß geworden ist. Meine Kinder, die sind mit diesem Pulver groß geworden. Denen schmeckt das wie Schokolade. Und ich bin mit Schokolade groß geworden.
Dir schmeckt das nicht wie Schokolade. Schokolade.
Ja, also
ja, ich das kann man das natürlich auch so.
Ja, das brauche ich so Esslöffel, zwei Stück. Das gibt dann diese für uns gewohnte braune Farbe. Ja. Dann Maisstärke. Vanillepulver. Ich habe Vanillepulver. Ja, die gibt es auch in jedem Laden als Vanillepulver. Vanille-Schoten, leicht gemahlen. Und ja, das hat es gibt Leute, die mögen Vanille, die machen alles mit Vanille, die nehmen mehr Vanille. Ich habe halt mal so ein bisschen einfach so frei nach der Lameng. Ne? Gut, jetzt machen wir unser Stärkepulver rein.
Zum Verdicken.
Das muss natürlich dann im Kochtopf schön fest gerührt werden. Ne? Aber jetzt ist es kalt, brauche ich mir keine Gedanken machen. Jetzt Karo-Pulver, also Kaffeeersatzpulver. Das macht so eine leicht herbe Note.
So bisschen, dieser ja? Karo-Kaffee.
Karo-Kaffee-Pulver, genau. So. Das macht so, und ich mache ein bisschen.
Zwei Teelöffel?
Nein, eigentlich eingehäuften.
Eingehäuften.
Aber mir ist ein bisschen abgerutscht, deswegen.
Nochmal nachlegen.
Ein Kaffeelöffel Pulver. So, jetzt überlegen wir. 8 Zutaten brauche ich. Was habe ich alles reingemacht? Könnt ihr mir das sagen? Also, Karob. Karo, Nüsse. Agavensirup. Sojamilch. Stärke. Vanillepulver.
Hat mir gesagt.
Salz.
Salz.
8 Stück. So gehe ich immer einkaufen. Ich weiß vorher, wie viele ich brauche, und dann gucke ich in meinen Wagen und da irgendwas fehlt.
Also sicher, ich mach so. Sicher auch sinnvoll, eine Liste zu haben.
Oder 8. Gut, jetzt mache ich das einfach zusammen. Stopp, Matthias hatte links rum.
Gibt es da einen Unterschied, ob jetzt links oder rechts rum?
Ja gut, beim Thermomix ist es so. Die Messer sind ja immer nur an einer Seite geschliffen. Mhm. Und er läuft einfach auf der richtig, zum Zerkleinern läuft er einfach ruhiger. Mhm. Wenn du ihn nur mit den stumpfen Messern, dann sind die Vibrationen höher. Okay. Und es ist halt so, wenn ja zum Beispiel der Matthias vor uns seine Dill da reingemacht hat, dann tut man es natürlich mit dem stumpfen Teil drehen, damit man es nicht
zum,
klein
zum
macht.
Vermischen. Mhm.
Ja, nur zum Vermischen, genau. Mhm. Wenn man es mit den Messerseite macht, dann würde man eine grüne Blumenkohlsoße haben. Ich wüsste nicht, dass da wirklich Dill drin ist. Ne?
Ja.
Schmecken wird es natürlich genauso, aber die Farbe. Ne?
Ja.
Ich mache ganz kurz hier nur. Gucke ich mal nach. Ne?
Oh, lecker. Und, wie sieht's aus?
Lecker.
Sehr gut.
Also wenn man jetzt zum Beispiel die Stärke rausgemacht hätte, also weggelassen hätte, dann könnte man das den Kindern auch so als Schokoladentrink anbieten, ja, zum Beispiel. Schön gut gekühlt mit dem Strohhalm. So, jetzt kommt mein Topf zum Vorschein. Und hier ist es ganz wichtig, dass man durch diese Stärke, das macht relativ schnell blub, man muss gut rühren, weil sonst brennt es uns an.
Mhm.
Dann haben wir ein kleines Problem.
Wenn man jetzt einen Thermomix hat, könnte man das doch dort auch erhitzen.
Könnte man auch machen, ja. Also meine Frau, die hat das probiert schon auch vorher und so weiter und macht das öfters. Und sie hat gesagt, also im Thermomix dauert es halt circa 20 Minuten, ehe das dann hochgekocht ist. Der Vorteil ist, der Thermomix rührt halt von alleine.
Mhm.
Ja, hier muss ich jetzt rühren. Aber ich
selber Hand anlegen.
Ja, ich gieße das jetzt mal da rein. Habt ihr das gesehen? Ich würde noch ein bisschen Agavendicksaft reinmachen, ne? Noch ein bisschen. Aber da hat man auch unterschiedliche Wahrnehmung, unterschiedliche Gewohnheiten.
Ja, kann nicht schaden, wenn es ein bisschen süßer ist.
Ja, Dessert soll ja süß sein.
Gerade als Dessert.
So, und jetzt machen wir hier an, unsere Freunde. Und ja, jetzt rühren wir. Normalerweise könnte man jetzt auch die Bananen schneiden, wenn man denn Bananen reinmachen möchte. Ich weiß nicht, hat jemand eine Allergie gegen Bananen? Ja? Wer? Dir schmecken sie bloß nicht. Ja? Keine Banane. Also sie schmecken dir nicht. Oder du wirst... Die ist nicht allergisch, aber sie schmecken nicht. Okay, dann, wenn wir ein Schüsselchen hätten, würde ich dir was abfüllen. Doch, wir machen das. Vielleicht kann jemand zwischendurch diese eine, so eine Schüssel, so ein Schüsselchen auswaschen und dann können wir als extra Wunsch, so flexibel sind wir, ne?
Hier, da war ja Vanille
drin. Ja, das Vanille drin,
das ist ja, oh, herrlich. Drüber schütten,
das ist
ja
schon sauber. Especially for you, ja. Englisch.
Danke für diese wertvolle Information.
Naja, das braucht eine Weile, ehe es jetzt warm wird, ist ja klar.
Oh, und jetzt durch die Hitze, dann reagiert auch
die Speisestärke und dann macht es blub und dann ist unser schöner
schön.
Karo-Pudding. Ja, ich hole schon mal unsere. Dann können wir hier schon ein bisschen sauber machen. Ne?
Ich rühre so lange.
Ja, das ist gut, das passt.
Habe ich auch was zu tun.
Das nehme ich mit nach Hause wieder. Das waschen wir zu Hause ab, ja. Und wie gesagt, für die Kinder ist es immer ein Schmaus.
Oh ja, nicht nur für die Kinder.
Ja, ja. Aber Da merkt man halt, mit wem sie zusammen sind. Ne? Geht mir manchmal. Und, wird's schon dicker? Nein, das braucht eine Weile.
Ganz langsam. Ganz, ganz langsam.
Na gut, der Topf heiß ist, ne? Die kalte Milch wieder. Und wenn es dann beim Rühren zu dick vielleicht geworden ist, dann kann man noch ein bisschen Soja oder Pflanzenmilch, wie gesagt, reinmachen. Mm. Man kann es auch mal probieren mit Hafermilch, mit Reiskokosmilch, mit allen Pflanzensorten der Milch, die wir kennen.
Mandelmilch.
Ja, Mandelmilch, genau. Haselnussmilch,
gibt es alles Mögliche.
Wenn man Haselnussmilch nimmt,
hat man schon
Haselnüsse, spart man sich das Mixen, ja. Ist natürlich jetzt langweilig, das Rühren, aber...
Das kann man dann noch wegschneiden.
Bitte? Also wenn man Haselnussmilch macht, hat man ja schon einen haselnüssigen Geschmack. Dann braucht man die nicht
mehr. Ja, ich
weiß. Man könnte es auch trotzdem noch.
Ja, wäre dann ein bisschen intensiver wahrscheinlich der Haselnussgeschmack.
Wenn es geröstet ist, ist es ja doch.
Ja.
Nur, dass man nicht so arg haselnusslastig dann unterwegs ist.
Ist ja nicht verkehrt. Meiner Ansicht nach.
Ja. Ja, jetzt merkt man am Boden schon ein bisschen.
Ja.
Das wird doch, glaube ich, leicht sämig.
Dann haben wir das gleich. Mal. Für wie viel, was für,
das
also
ist jetzt
also ein Liter Sojamilch reicht für wie viele Puddings ungefähr? Ja gut, je nach Schüsselgröße, das stimmt. Aber ich meine,
je nach Geschmack, je nach Lust, je nachdem, wie gut es geworden ist, ja.
So normalerweise, so bei dir in der Familie, wie also viel verbraucht ihr da?
Wir haben jetzt für, das kommt auch darauf an, wie viel man drauf macht, ja, aber für 20 Leute haben wir jetzt, müsste man 3 Liter nehmen, so.
Für 20 Leute?
Ja. Ja, das geht schon an gutes Zeug. Das. Also ich sag mal, für eine vierköpfige Familie langt 1 Liter komplett aus.
Ja.
Und dann hat man noch übrig und man isst sich satt.
Mhm.
Ja, aber es kommt ja immer auf die Portion an. Und einfach, wenn man was Kleines, Feines hat, zum Abschluss mit 5, 6, 7 Löffelchen, na, dann ist das auch was Tolles. Ne? Mhm. Man soll sich ja nicht essen, bis man nicht mehr kann. Ne?
Ja, sondern genau. Alles aber in Maßen.
Genau.
Nicht alles, das Gute in Maßen. So, danke sehr.
Ja. Jetzt müssen wir halt warten. Ja, es dampft schon leicht, ja, seht ihr? Aber.
Schön.
Und was für das eine gilt, was zu locker ist, gilt für das andere, was zu fest ist, macht man Milch rein. Und wenn es zu locker ist, nach ewigem Rühren, macht man halt noch ein bisschen Maisstärke rein mit Wasser.
Mm.
Speisestärke. Mm. Aber wir warten kurz ab.
Okay.
Ja.
Soweit zu dem Nachtisch.
Mhm. Am Schluss tut man dann, wie gesagt, die Bananen da reinschneiden und Streusel. Und
die werden dann einfach, also quasi in Scheiben oder je nachdem,
ja.
Und dann einfach reingekippt.
Genau. Bitte? So. Mit Kokos.
Kokosstreusel.
Kokos.
Die sind dann quasi
nur so mehr
dekorativ.
Einfach für das.
Wobei
Loki isst ja mit, ja.
Wobei Kokos ja auch, gerade die Kokosnuss hat ja sehr gute gesundheitliche Wirkung.
Ja.
Ich habe letztens eine Geschichte gehört, dass ein Mann, der mit 59 schon an Alzheimer erkrankt ist, seine Frau war Ärztin, hat sich dann sehr damit auseinandergesetzt. Und hat dann entdeckt, dass Kokosnuss in diese Alzheimer-Erkrankung nicht nur vorbeugen, sondern auch rückgängig machen kann. Also dieser Jetzt Mann, der hat
Klopp.
Der hat sich, der wusste nicht mehr, welcher Tag es ist, welches Datum und so weiter. Und nach dieser Therapie mit der Kokosnuss. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welcher Form das verabreicht wurde, ob als Flocken oder mit Öl.
Öl, meistens
Öl. Wahrscheinlich, Öl. Ja. Bitte? Kokosnussöl. Öl. Wurde ihm verabreicht in immer höheren Dosen.
Und?
Und sieht schon sehr, sehr nach Pudding aus.
Das sieht nach Muddys Pudding.
Nach Muddys Pudding. Wenn es auch so schmeckt.
Wir warten ab.
Aber wir warten ab.
Ich gehe davon aus, dass...
An dieser Stelle nochmal eine Einladung für alle, die uns zuschauen, auch mal persönlich hier vorbeizukommen. Dann könnt ihr solche leckeren Desserts auch selber mal probieren. Ich bin
gut.
Da schon sehr gespannt und ich glaube, das ist so eines der besten Sachen, die wir heute jetzt hier schmecken dürfen.
Wir gehen auf extra Wünsche ein. Gut.
Nicht so gierig.
Nicht so gierig, ja, ja, das ist gut. Vielleicht kannst du mir den Schaber kurz bringen.
Selbstverständlich, wo der ist, hier. Bitteschön.
Danke. Jetzt ist es halt heiß, ne?
Ja, das ist immer das Schlimmste, wenn das dann fertig ist, dann abzuwarten, bis es abgekühlt ist.
Geduld tut euch Not. Ja. Aber da kann man es schon mal üben, ne?
Mhm.
Wenn es bloß beim Essen ist, es gibt ja noch viel schlimmere Sachen, wo man Geduld lernen muss, ne?
Ja.
Gut. Ich mache noch die Bananen rein. Und ihr seht, wie wichtig es ist, dass man es gut umrührt. Da unten fängt dann schon an, so leicht, also nicht anzubrennen, aber
fest zu werden.
Fest zu werden, ja. So, jetzt schneiden wir noch schnell die zwei Bananen.
Mhm. Schneidebrett hätten wir zwar, aber das ist voll mit Dill. Ich glaube, das passt nicht so gut zur Banane.
Das Messer?
Nö.
Ich habe doch ein eigenes.
Alles gut.
Und ein eigenes Brett. Hinten am Fenster liegt mein Brett.
Oh ja, genau. Hier bitteschön. Messer.
Danke.
Genau. Hier das Brett.
Danke.
Bitte sehr.
Alles dabei. Ja, wenn Männer kochen.
Ah, die Banane wird gesplittet.
Ich tue ja. Das sieht der Kenner sofort. Und dann tue ich sie einfach.
Sehr gut machst du das. Man sieht, du hast Übung.
Ja, viel dazu kann man nicht reden. Bananen, die wachsen auch hier nicht in Deutschland. Ja. Und die Stärke der Bananenscheiben ist sehr individuell.
Mm.
Aber alleinige der Geschmack überzeugt, ne?
Ja, es kommt darauf an. Einige mögen sie ein bisschen frischer, andere mögen sie ein bisschen reifer. Ein
bisschen süßer, ja. So, also dann nehme ich den Löffel, dann brauche ich den nicht abwaschen, ne?
Das wird das Ganze noch ein bisschen fester?
Ja, beim Abkühlen. Das ist eigentlich wie ein normaler Pudding. Im normalen Pudding ist ja auch Stärke drin. Ja.
Mhm.
Das ist ja nichts anderes, nur dass halt da normale Schokolade drin ist und irgendwelche Zusatzstoffe, ne?
Mm.
Kenne ich mich nicht so aus, aber...
Das heißt, man könnte sagen, das ist jetzt gesund.
Ja, was haben wir denn drin? Gutes Salz, gute Vanille, an Baum gewachsen, Haselnüsse, Sojamilch, dann haben wir Karob drin, dann haben wir Agavendicksaft drin, dann haben wir normale Stärke drin, Kartoffelstärke, Maisstärke, je nachdem, wie
man... Agavendicksaft ist auch nicht bedenklich, alles gut.
Also ich habe schon was gehört über Agavendicksaft, wenn man es warm macht und wie auch immer, aber ich weiß nicht, also man muss alles in Maßen, also in der Sache in Maßen, Zucker ist nie gut für den Körper, ja, und ob man Xylitol gibt es jetzt mittlerweile Neues als Zuckerersatz, ja, dann gibt es die ganzen chemischen, sowas wie Aspartam, was schädlich ist, wo man es weiß.
Ja gut, das
ja.
Ist klar.
Aber wie gesagt, Stevia ist auch was Natürliches, ist natürlich bei Übermäßigen dann auch bitter wieder. Es ist alles, ja, ich denke, es ist aus meiner Sache. Ich nehme jetzt Agavendicksaft, weil dieser, wie auch schon vor uns gesagt, sehr neutral ist. Honig kann man nehmen, Honig hat wieder einen Eigengeschmack. Ja, je nachdem, wie man halt denkt, aber selbst zu viel Honig kann abführen zum Beispiel wirken. Oder?
Ja.
Ja, überall sollte doch das Gehirn beim Kochen und so weiter mit dabei sein. Ne?
Ja.
So, andersrum, sonst ist die Spitze im... So, das ist da rein. Und jetzt kommt mit viel Liebe Kokosstreuselchen drüber. Warte, ich gebe es ja. Jetzt ist es zu spät, ja, habe ich nicht gefragt, wer Kokos
mag. Das sieht auch sehr appetitlich aus. Also das ist dann meine Portion. Und
wer keinen Kokos mag, muss ich mit dem Dieter absprechen. Jetzt habe ich noch die Möglichkeit, es nicht drüber zu tun. Aber der Dieter mag Kokos, oder? Also, der persönliche Mundschenk. Sieht doch fantastisch aus, oder? Und ich denke, wenn die Kinder das so sehen, das sind ja immer so die Gradmesser für Schmecken und Nicht-Schmecken, ne? Mm. Dann glaube ich, sind die echt zufrieden.
Gut? Schön. Dann danke dir.
Caro hatte ich vor uns vergessen. Kommt auch noch rein.
Was hast du?
Caro hatten wir vor uns vergessen beim Aufzählen.
Caro, ja, das stimmt.
Caro Kaffee. Nee, ich tue das in den Kühlschrank. Ja? Gut. Und gut. Ich habe natürlich auch schon was vorbereitet. Deswegen, ja, der eine mag es warm, der andere mag es kalt. Mm. Ich tue es in den Kühlschrank. Dankeschön.
Danke, Stefan. Jetzt hoffe ich, dass wir alle ein bisschen was dabei gelernt haben. Ich freue mich jetzt ganz besonders auf die Verkostung und wie ich merke, nicht nur ich. Und ich würde mich freuen, Sie beim nächsten Mal hier direkt in unserem Studio begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen viel Spaß und viel Freude beim Ausprobieren der Rezepte. Die sind dann bald online und ja, viel Freude damit. Bis zum nächsten Mal.